Meine Damen und Herren, geschätzte Großunterstützer, geliebste Großnager des Podcasts, da ist er, euer Goodie-Podcast im Oktober pünktlich zu Halloween. Wir haben keinerlei Halloween-Themen vorbereitet. Fällt mir jetzt gerade erst auf, ehrlich gesagt. Aber egal, hier sind wir alle und vor allem frisch zurück aus dem Urlaub, quasi so fit, wie er nie wieder sein wird. Dom Schatz, hallo Dom.
Hi, oder auf Dänisch. Hey!
Oder auf Dänisch, hi! Und ebenfalls, hier seit wahrscheinlich Jahren ohne Urlaub, also quasi auf dem absolut letzten bisschen Zahnfleisch, das er noch besitzt, Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
Hallo. Hi.
Ich war im Kurzurlaub, ich war am Wochenende bei meinen Eltern. Da bin ich dann Sonntagabend praktisch mit zitternden Händen hier aufgeschlagen, nach 4 Stunden Autobahnfahrt, völlig reizüberflutet und in ein erholsames kleines Koma gefallen. Jetzt geht's mir wieder gut. Jetzt bin ich wieder so langsam, wie es sich für meinen Rentner-Lifestyle gehört. Ich habe meine warmen Pantoffeln an, ich habe gerade noch ein Stück Eierlikör-Kakaokuchen von Mutti mitgebracht, ach, gegessen. Ja.
Ohoho.
Und jetzt mache ich es mir hier vom PC heimelig.
Sehr schön. Das ist die dezente Art, sich schon mittags einen ins Tee zu pfeifen, ne?
Ja, hab ich auch gedacht. Am Zoll vorbeigeschmuggelt quasi.
Ja, genau. Richtig. Ich hab nur ein paar Süßigkeiten genascht. Ja, Rumkugeln, Eierlikör, Kuchen. Ja.
Die legendäre Sendung Außenseiter Spitzenreiter im DDR-Fernsehen, kann ich nur empfehlen, die hatte mal einen Versuch gemacht, die haben Weinbrandbohnen gegessen und versucht damit betrunken zu werden, die Redaktion. Haben sie nicht geschafft.
Echt?
Also ohne Scheiß, die ganzen alkoholischen...
Waren sie zu schnell voll oder warum?
Möglich, dass DDR-Weinbrandbohnen halt... irgendwie ein Ersatzmittel statt Weinbrand hatten.
Was?
Vielleicht irgendwie, aber ich denke auch, diese ganzen alkoholischen Süßigkeiten, ich habe nicht das Gefühl, dass man davon besoffen werden kann. Es sei denn, ja, heutzutage gibt es natürlich dank Kapitalismus, ne, seit einigen Jahrzehnten, so richtige Hard Candies, ja. Also wirklich die richtig starken Weinbrandbohnen, ja, mit 2 cl Schnaps pro Praline. Weiß ich nicht. Ich glaub's einfach nicht.
Ich weiß, ja, aber. Also ich meine, ich gehe schon davon aus, dass da richtiger Weinbrand drin ist. Wahrscheinlich halt einfach nur in kleinen Mengen. Aber die Frage ist auch, wen haben die denn da hingesetzt auch, ne? Also haben die da so.
Gestandene Männer.
Ja, wollte gerade sagen. Wäre so, ja. Kampfgewicht 200 Kilo oder sonst irgendwas, ne? Die hätten hier die zierlichste Redakteurin nehmen sollen, die sie finden können, um da mal hier so ein AB-Test zu machen, ne?
Ja, also ich bin auch noch nie, es gibt ja auf WG-Partys oder gab, ich bin Gott sei Dank aus dem Alter raus, diese Wodka,
Wackelpudding?
Götterspeise, ja, Wackelpudding mit Wodka angerührt und in so Shotgläsern. Ich weiß auch nicht, ich habe da auch nie so richtig die große Wirkung verspürt, habe aber gerade die schöne Erinnerung an die WG-Party-Zeit. Die ist Gott sei Dank wirklich rum, wo wir auf niedrigem Niveau und unter hohem Alkoholeinsatz sehr viel schlechten Alkohol und schlechtes Essen verdrückt haben und sehr laut waren und sehr lange wach. Das waren schöne Zeiten, mit der Badewanne voller Bier und der Fußboden klebte am nächsten Tag. Und das haben Leute freiwillig in ihrer Wohnung veranstaltet, das ist total irre rückblickend.
Ich bin jetzt in dieser schönen Umstandszeit angekommen, in der die Leute langsam zu alt werden für Feiern dieser Art, sie aber aus Gewohnheit noch veranstalten. Und dann sitzt man da so beieinander um 22.30 Uhr und merkt, wie die Stimmung langsam kippt Richtung Bett und Feierabend. Aber man denkt ja noch, es ist ja wie früher, man sollte noch 4 Stunden zusammensitzen wollen. Und das ist immer, das kannst du halt anzusehen, so dem Verfall auch der Feierkultur im Umfeld. Ja, das ist eine schöne Sache.
Ja, ist es. André, kannst du dir das vorstellen, also Leute zum Saufen in deiner Wohnung einzuladen? Teilweise welche, die du nicht mal kennst, die von irgendjemandem mitgebracht werden. Das ist schauderhafter Gedanke, oder?
Das habe ich noch nie gemacht, tatsächlich. Also, dass jemand irgendwie einfach Fremde mitschleppen durfte, das ist mir ein völlig fremdes Konzept. Das hat es noch nie gegeben. Aber so, ja, keine Ahnung. Ich kann mir ihn nicht mehr vorstellen, großartig da zu bechern, ehrlich gesagt. Das finde ich inzwischen abschreckend, der Gedanke. Mit einem Kater aufzuwachen, ist einfach unangenehm. Man hat seine Lektionen ja irgendwann mal gelernt.
Mhm. Ich trinke ja auch gern Bier. Ich habe gerne einen kleinen Rausch, aber ich will nicht mehr besoffen sein. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Und wenn ich da irgendwie mal an einem Abend, wenn das so in die Richtung geht, ziehe ich auf die Reißleine. Ich bin inzwischen so ein Feigling geworden, der sich auch aus so Partys entfernt und ins Bett geht.
Ja.
So als einer der Ersten. Oh Gott, oh Gott.
Ja, das ist echt immer unangenehm, aber ja. Also,
ja.
Also ich finde, zum Teil ist es auch gut. Also es hat ja zum Teil, finde ich, auch damit zu tun, dass man inzwischen einfach so ein bisschen mehr, weiß ich nicht, so den Jugendegoismus abgelegt hat. Also ich finde, man hat inzwischen irgendwann mal begriffen, wie unangenehm richtig sturzbesoffene Leute auch sind.
Ist es.
Und auch das ist ein Grund, das einfach nicht jetzt auch noch hier immer willentlich in Kauf zu nehmen. No.
Rückblickend war für mich die Hauptmotivation immer so bis zum Schluss mitzubechern, so dann vielleicht passiert ja noch was Cooles, vielleicht lernst du noch eine coole Alte kennen, so diese man könnte was verpassen, the fear of missing out. Und ich habe wirklich, es hat viele Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, du hast da noch nie was verpasst. Das hat echt lange gedauert, diese Erkenntnis.
Ach Gott, also manchmal hätte man wahrscheinlich schon was verpasst, glaube ich. Also es gibt schon so die eine oder andere Story, wo man dann halt live dabei war, ne, da wo man die man sonst nur erzählt bekommen hätte.
Stimmt schon, ja. Einmal in dem, habe ich vielleicht schon mal hier erzählt, im Stars and Stairs, den Club damals in Nürnberg, der war in einem ehemaligen Bordell, drei Etagen mit so einer Metalltreppe zwischen den verschiedenen Etagen und ganz oben noch eine Garderobe. Da bin ich dann unten über diese Treppe gelaufen und plötzlich wurde ich nass von oben. Da hat jemand oben in einem der Obergeschossen ins Treppenhaus gepinkelt und das ist auf mich drüber gelaufen. Das hätte ich mir ersparen können, wenn ich doch nur eher heimgegangen wäre.
Aber dann hätten wir diese Geschichte jetzt nicht in diesem Podcast. Also alles hatte ja seinen Sinn. Die unsichtbare Hand des Schicksals, ja.
Mein Mantra war, Urin ist ja steril. Ja? Und er hat so viel getrunken, das war fast eh nur Wasser. Aber es war schön zu sehen, wie sie ihn rausgekeilt haben, ja.
Da wird schon das ein oder andere Schwebeteilchen dabei gewesen sein.
Ja. Ach Gott. Aber ja, ihr habt es jetzt ruhig angehen lassen. Ne? Ich habe schon im Montagsmeeting, wir haben hier regelmäßig Anfang der Woche ein kleines Jour fix, ja, unseren festen Termin, wo wir die Themen und die Key Performance zahlen.
Jetzt hefte doch nicht dieses Etikett darauf. Das macht das schöne Montagsmeeting so unattraktiv. Okay,
ist wirklich so. Ich habe mich aus dem Grund selbstständig gemacht, um diese Vokabel nie wieder hören zu müssen. Und jetzt sowas, Rückhand.
Sehr schön. Nee, da habe ich schon ein bisschen mitbekommen. Und wir haben auch einen Gruß von dir erhalten. Auf Twitter hast du auch ein bisschen was geteilt. Dom, du warst ganz frisch im Urlaub und du hast dich für die Stille, für den ereignisarmen Horizont, nämlich eine flache Linie entschieden und offensichtlich auch für ein Land, wo Bier und Fleisch sehr teuer sind, sodass man es vielleicht auch gar nicht zu sich nimmt und bist nach Dänemark gereist im Herbst, im windigen, vielleicht auch sonnigen, aber schon ein bisschen im Windjacken und Hände in den Hosentaschen Herbst.
Ja, das ist passiert. Ich erzähle einfach mal ein bisschen, auch völlig plan- und ziellos. Und ihr müsst dann rufen, wenn es zu viel oder zu lang oder sonst was wird. Genau, ich bin ganz frisch zurück. Heute ist also zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich verrate es einfach mal, Montag. Und ich bin wirklich jetzt original seit quasi eineinhalb gestern bin ich wieder hier. Und was denn? Und genau, ist alles noch ganz frisch und ganz toll. Genau, es war Dänemark. Wir waren, also meine Freundin und ich, im Norden dieses Landes in der Nähe von Eyerslev. Das kann man mal googeln, mit J schreibt man das und dann findet man das schon. Ein wirklich ganz kleines, man muss eigentlich sagen, Dörfchen und südlich davon haben wir ein kleines Hüttchen gemietet, nur für uns, auch direkt am Wasser gelegen und dadurch, dass wir Off-Season unterwegs waren, zumindest nach dänischer Zeitrechnung, war das auch alles ziemlich erschwinglich für eine Woche. Da sind wir hingedudelt mit dem Auto meiner Freundin. Genau, und da haben wir eine Woche verbracht und es war ganz prächtig, es war richtig kalt und das ist das Schöne bei all den Dingen, die meine Freundin und mich unterscheidet, haben wir auch einige Gemeinsamkeiten und dazu gehört auch die Liebe zum windigen Wetter und zum Herbst im Allgemeinen. Und das haben wir beides da zur Genüge bekommen. Das war eine Woche, in der wir im Grunde tagsüber immer so kleine Tagesausflüge selbst geplant unternommen haben, entweder spazieren gewesen durch die Umgebung oder mit dem Auto in die nächsten Städte gefahren und sich das mal angeguckt. Und dann ab so dem frühen Abend, sag ich mal, so 17, 18 Uhr, kehrten wir dann langsam wieder in dieser Hütte ein und wurde es ja auch schon dunkel und das ist auch eine Ecke gewesen auf dem Land, wenn es dunkel wird, wird es auch einfach dunkel, da gibt es auch keine Straßenlaternen oder was, wirklich einfach draußen auf dem Land, zwar stockfinster draußen, auch keine Lichtverschmutzung, also wirklich am Himmel, die Galaxis guckte uns zu, wie wir das Türschloss mehrfach abschlossen und uns dann auf der Couch versammelten, um Literatur zu lesen und das war dann der zweite Teil des Tages, da haben wir uns dann stundenlang angeschwiegen und in Zweisamkeit jeweils in unseren Büchern gelesen. Ich habe in der einen Woche 2,5 Bücher gelesen. Also das war, ich bin eh Schnellleser, aber das war auch für mich sehr viel. Aber das war großartig. Das war so der Kern unseres Urlaubs. Und es war sehr schön. Mir wurde auch nämlich bewusst, dass ich seit der Gamescom noch kein einziges Mal Urlaub oder Pause gemacht habe von der Arbeit. Und da habe ich mir gedacht, das wird jetzt mal Zeit. Und außerdem waren wir letztes Jahr auch schon in Dänemark, glaube ich, habe ich auch hiervon erzählt. Und wir machen das jetzt zu so einer kleinen Tradition von uns, da einmal im Jahr wenigstens mal hinzufahren, weil teuer ist es wirklich nicht, da unterzukommen außerhalb der Saison. Das Tanken ist wahrscheinlich noch das teuerste von allem. Und ansonsten tat das sehr, sehr gut. Das war sehr erholsam.
Schon sehr, sehr, es klingt sehr nach Pause machen, so nach Durchatmen.
Ja, das war aber notwendig. Also notwendig ist vielleicht eine Spur zu doll, weil das klingt schon so nach, es brennt irgendwo und man muss es löschen. Es war mir so ein, ich merkte, es tat sehr gut, einfach mal eine Woche keine Aufnahmen zu machen. Ich habe natürlich trotzdem an die Arbeit gedacht, ist ja klar, man schleppt es ja mit sich rum, auch in Form einer Switch zum Beispiel. Da habe ich dann mir so ein Euro-Spielchen rausgeholt und habe mal geguckt, was es so gibt. Aber das war auf eine Weise so mal Distanz zur Arbeit, die mir sehr gut getan hat. So einfach nur so ein bisschen Gedanken laufen lassen, so über alles nachdenken, ne, was macht man so, was will man so. Das war wirklich schön. Und das war auch, wie gesagt, dafür genau die richtige Umgebung. Wir hatten in dieser Hütte auch so ein kleines Schaukelstühlchen und da konnte ich mich dann frühs draufsetzen mit einem Kaffee, während meine Freundin noch schlief. Ich habe ja senile Bettflucht mittlerweile mit Mitte 30, also ohne Witz, um 9 Uhr bin ich wach. Geht nicht mehr, spätestens dann. Und dann saß ich da und hab den Kühen da draußen zugeschaut und hab einfach so nachgedacht über das Leben, ne, was einem so einfiel. War sehr schön, tat sehr gut.
Ich bin dir sehr dankbar für senile Bettflucht, diesen Begriff. Du hilfst mir, ja, mich selbst zu erkennen.
Ja.
Das ist sehr schön.
Ja, sehr gut.
Und mich interessiert so ein bisschen, wie strukturiert ihr das gemacht habt, weil ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Ich habe jetzt demnächst mal Freizeit mit meiner Freundin und wir überlegen noch, was wir tun. Es wird höchstwahrscheinlich regnerisch. Und im Vorgespräch habe ich jetzt inzwischen herausgefunden, dass sie schon eher so ein bisschen gar nichts, also gar nicht groß interagieren möchte mit Menschen, sondern eher irgendwie, und dann, ich bin so jemand, der im Urlaub dann schon irgendwie, da fahren wir den besuchen oder können wir das machen, und ich lerne gerade, das vielleicht auch eher so ein bisschen vielleicht weniger planen, weniger versuchen, in so einen Tag reinzupressen, eine gute Idee ist. Wie viel war denn Pflicht so? Habt ihr das euch vorher im Vorfeld des Urlaubs so ein paar Sachen rausgesucht? Habt ihr einfach, wie ich das gerne mache, auf Google Maps geschaut nach Brauereien in der Umgebung? Einer meiner Live-Hacks überhaupt, einfach mal Brauereien in der Umgebung suchen, es geht meistens gut.
Also tatsächlich war die Ansage von uns beiden, möglichst wenig Stress sich erstmal in diesem Urlaub zu machen. Das klingt nach einer Selbstverständlichkeit, aber es gibt ja Menschen da draußen und meine Freundin gehörte dazu, da ist der Kopf immer an und es fällt dann sehr schwer, einfach mal loszulassen und nichts zu machen. Und diesen Urlaub haben wir das dann so gemacht, dass weil ich das auch einfach gerne mache, recherchiert habe quasi, was könnte man dann so tun und dann so pitchmäßig Vorschläge gemacht habe, immer am Vorabend für den nächsten Tag. Das ist erstmal so, war das aufgeteilt und von der Recherche selbst, also super entspannt, auch übrigens mit Google Maps. Ich habe mir auf diese Couch geflatzt und habe dann einfach mal den Google Map Radius so auf Norddänemark gelegt und dann den Filter angemacht, Attraktionen. Und Attraktionen ist ein Wort, das umfasst eigentlich nicht richtig, was da wirklich dann zu finden ist, weil Attraktionen, das klingt schon so nach Rummel und Kirmes und das ist alles nicht, was ich will, sondern da ist aber auch mit drin Naturschauspiele, schöne Aussichtspunkte, Wanderrouten. Das steckt da alles mit drin. Und dann habe ich da einfach diese Bobbel mir alle angeguckt, die da so zu sehen waren und bin da so ein bisschen nach Bauchgefühl gegangen, habe geguckt, ach guck mal da, das sieht schön aus, ein Dom in der Stadt Viborg zum Beispiel. Und dann ist so das so quasi der Landepunkt der Recherche, dann kann man sich überlegen, okay, da gibt es einen Dom, was könnte man denn dann noch machen? Und dann plane ich da so im Kopf so ein bisschen den Tag und dann schlage ich das vor. Und so haben wir das gemacht. Und durch dieses Verfahren hatten wir so einen richtig schönen, abwechslungsreichen Urlaub, weil an manchen Tagen wir wirklich einfach nur Wanderungen unternommen haben, ins Umland quasi zu Fuß, an der Küste entlang. Und an manchen Tagen sind wir wirklich dann so 2 Stunden mit dem Auto irgendwo hingefahren. Dann ist man ja fast schon wieder aus dem Land raus. Da muss man ja richtig aufpassen. Und und dann
da bist du doch im Meer oder in Deutschland.
Ja, genau. Und dann sind wir in Städte gefahren, haben uns da umgeguckt. Also so haben wir das organisiert.
Wart ihr Selbstversorger oder seid ihr einfach ins Restaurant gegangen?
Also wir haben tatsächlich, das war, also ich traue mich ja fast nicht, ich guck mal kurz parallel, ich habe ein Foto von unserem Kofferraum gemacht, als wir losgefahren sind und die Nachbarn dachten, wir ziehen aus, da bin ich mir ganz sicher, dass der kleine VW Polo, also aus dem Fenster raus quasi, haben die Kühlboxen geragt, ich habe vorher extra noch eine gekauft mit 8 Kühlakkus und das Auto war voll, aber mit dem Vorteil, dass wir vor Ort quasi kaum noch was einkaufen mussten, das war dann ganz nett und das sind alles so Sachen, die halten auch, wenn man sie wieder zurück nach Deutschland bringt und da haben wir ziemlich viel so mit selbst gebracht, aber wir haben auch die lokale Cuisine ausprobiert. Zum Beispiel waren wir in einem Fischerdörfchen und da habe ich beim einzigen Laden, der warmes Essen in dieser Region hatte, gefühlt was waren das? Panierte Schollen, also Fische gegessen und dazu Pommes. Und ich kann mir sagen, ich glaube, noch nie hat ein Mensch auf dieser Welt so gut gespeist wie ich an diesem Nachmittag. Oh. Also ohne Witz, könnte auch an den 16.000 oder 10.000 irgendwie so Schritten gelegen sein, die ich vorher zurückgelegt habe. Aber also, das war ja so lecker. Ich guck mal ganz kurz nach dem Kofferraum. Ich weiß nicht, ob ich es euch schicken werde. Vielleicht ist das auch belastendes Bildmaterial. Aber das war das jedenfalls.
Ja, also nach einer Wanderung, da kann ich mir auch schon vorstellen, wie gerade bei so einem Wind an der Küste, ne, ein rotwangiger, erschöpfter Dom Schott von praktisch Fish and Chips wieder sehr gut aufgerichtet wird, sehr schön. Ach, das klingt ja nett. Wie ist denn Dänemark eigentlich? Ich war noch nie da. Ich nehme an, es ist wirklich flach, dünig und meerig. Ist es gibt es irgendwas, was Dänemark hervorhebt, woran du Dänemark erkennen würdest? Würde man dich irgendwo aussetzen?
Die ganze Zeit schon fragen, warum Dänemark und nicht Schleswig-Holstein?
Aha. Also, es ist für den Kopf, glaube ich, sehr wichtig, aus Deutschland rauszukommen. Das ist schon mal aus ganz vielen Gründen. Aber auch einfach, damit der Urlaub so gefühlt anfangen kann, es ist schon irgendwie nochmal so ein gutes Gefühl, über so eine Ländergrenze zu fahren und dann einfach woanders zu sein. Das ist schon schön. Dann auch mal andere Sprachen als immer nur Schwäbisch hier in Hamburg zu hören, wo ja sehr viele Landesveteranen da mitgezogen sind mit mir, gefühlt aus Franken und so. Genau, also das tut gut, eine andere Sprache zu hören. Und dann tatsächlich, also Schleswig-Holstein kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber Dänemark an sich, es ist so eine gemütliche Einöde, wenn man da auf dem Land unterwegs ist, weil wirklich zwischen den Dörfchen ganz lange einfach nichts kommt außer Kühe und Gras. Und das ist schon fürs Auge auch mal was ganz Schönes, nach Hamburg mal so in die wirklich unbebaute Ferne reinschauen zu können. Das macht für mich so Dänemark aus. Also ganz viel Einöde und halt absurd viel Natur, Landwirtschaft auch einfach. Also wo man nichts sieht, einfach nur Acker und Kühe und sowas. Im Süden Dänemarks, da sind wir bisher immer nur durchgefahren und hat es bisher immer in den Norden gezogen, da ist das Landschaftsbild gefühlt nicht so schön. Da ist mehr Infrastruktur, auch mehr so Schwerindustrie haben wir gesehen. Aber im Norden, das ist wirklich ganz schön ruhig da. Und das ist schon nett.
Klingt gut. Ja. Wettermäßig, ne? Die klassische alte Leute-Frage.
Sehr gut. Gut, dass du sagst, jetzt fast vergessen, das Jahrhundertereignis. Also erstmal, bevor wir zu dem kommen, das Wetter, wir hatten also absurdes Glück. Ich habe ja das eine oder andere Bild hier reinfallen lassen. Extremer Sonnenschein in den ersten 3 Tagen. Es war geradezu sommerlich, ich glaube 14 Grad. Ab so der 2. Wochenhälfte wurde es zunehmend unangenehmer. Also richtig arschig kalter Wind und Regen und der kroch so richtig durch die Jackenritzen rein auf den Körper drauf. Ging so richtig wirklich bis in die Knochen. Und dann der Knaller war. Am Sonntag, am Freitag, also kurz vor Abreise eigentlich, am Freitag haben wir dann mitbekommen, eher zufällig, dass ein Jahrhundertsturm auf dieses Land hinzubraust, ein Sturmtief aus dem Osten Europas, das sich quetscht durch diese Meerenge zwischen Schweden und Dänemark und da zu Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern gesorgt hat und einige Bereiche hier, wo Ferienhäuser und so stehen, auf diesen kleinen dänischen Inselchen, die mussten sogar evakuiert werden, die Leute sollten da weg und wir hatten das Glück, in einem Areal zu sein, wo wir zwar immer noch den dollen Wind abbekommen haben, also 100 Stundenkilometer haben wir immer mal wieder gehabt am letzten Tag, dass wir nicht weggehen mussten, aber es war schon ein komisches Gefühl, in dieser kleinen Hütte da zu sitzen. Der Wind war so dolle, der hat in den Kamin quasi reingepustet und hat diese Scheibe aufgemacht, mit der man diesen Kamin zumachen konnte. Und es war schon, also ich hatte da ein bisschen Sorge. Ich muss sagen, ich bin in solchen Momenten dann immer so ein bisschen besorgt und fange dann an, schon so Notfallpäckchen zu packen, falls das Haus wegfliegt. Ich habe dann auch mit meiner Freundin einen Treffpunkt ausgemacht, falls jetzt in den nächsten Stunden das Dach einstürzt, wo wir uns quasi wieder treffen da draußen. So ging es mir da. Und dann war ich auch ganz froh, dass das alles gut an uns vorbeigezogen ist. Aber Also es war schon krass, das Wetter da.
Okay, aber es ist nicht so, dass ihr dann am nächsten Morgen staunend an abgedeckten Häusern und umgestürzten Bäumen vorbeigefahren seid oder so.
Nee, da hatten wir Glück. Bei uns in der Region war zum Glück da wirklich, der Wind war zwar doll, aber das scheinen die Häuser gewohnt zu sein. Schlimmer war es auf diesen Inselabschnitten. Und auch sogar noch Flensburg hat ja sogar auch noch ein richtiges Hochwasser abbekommen. Da sind wir aber nur vorbeigefahren.
Und ihr hattet auch noch einen Kamin, also ihr konntet Holz verfeuern. Das macht Spaß. Da kann man ein paar Stunden am Tag damit verbringen, gell?
Ja, ich wollte erst, aber dann sah ich die extrem lange Hinweisliste zur Benutzung des Kaminofens und dann habe ich da mit jedem Stichpunkt quasi immer mehr Mut verloren, den zu benutzen, weil da standen auch so Dinge wie, ja, es kann auch passieren, dass der Rauch in die Wohnung zurückpustet, wenn draußen starker Wind ist und ne, bin mit einer Person unterwegs, die das jetzt nicht so gemütlich findet wie ich und dann habe ich mir schon gedacht, das ist ein Risiko für die Stimmung hier, das muss wohl überlegt sein, ob ich das wirklich mache und dann am Ende habe ich gesagt, nee. Ja, also wir haben dann so komische, die so Thermostatheizung einfach gehabt.
God damn it. Und noch eine Frage zu eurem, zu diesem stillen, heimeligen Zusammensein. Ich finde es ja eigentlich irgendwie, es ist schon Beziehungsgold, wenn man so weit ist, dass man einfach miteinander gemütlich schweigen kann. Aber habt ihr eure Buchlesezeit, ja? Hat dann lediglich irgendeine Standuhr getickt, das Gebäude geknarzt ein wenig? Oder gab es da außer einem Räuspern und einem Seitenumblättern keine Geräusche oder wurde da Musik eingespielt?
Bevor ich das beantworte, ich habe gerade in unseren Chat ein Foto vom Kofferraum reingeworfen. Mhm. Man sieht keine kompromittierenden Dinge, aber hat ein gutes Gefühl fürs Volumen, was wir da mitgenommen haben.
Gut, also, das mit den kompromittierenden Dingen wollen wir erstmal abwarten. Ja, wenn jetzt hier erstmal die The Pot OSINT-Abteilung da drüber gegangen ist, ne? Werden wir schon sehen. Da wird jetzt gerade die Windows-Lupe mehrfach benutzt. Ich sehe da schon einen Kopf im Hintergrund, da ist ein Mensch im Auto mit abgelichtet. Da werden wir jetzt auch gleich mal die Google-Bildersuche anschmeißen.
Also, ne, also der Herr Schott kauft Markenplastikbeutel von Swirl, dem geht's zu gut. Da merkt man, die OK-Kuhkohle wird hier direkt wieder raus veruntreut.
Oh Gott. Ja, und die Flinktüte, auch da sieht man, ja. Naja. Also. Ja, also, nee, es war schön, lieb, dass du fragst nach dem Zustand unserer Beziehung. Also, es war tatsächlich
nach der Akustik des Abends auserkundigt.
Nein, das war ganz toll. Also, wir waren sehr vernarrt in jeweils unsere Bücher, aber wir konnten dazwischen auch miteinander sprechen. Und wir haben dann, und das war, also ohne Witz, das ist übrigens eine Empfehlung für alle, die dem auch generell was abgewinnen können. Wir haben diese Schnapsidee gehabt. Das war wirklich kurz vor Abreise, habe ich mir gedacht, ey, was ist, wenn ich eigentlich mir eine gute Duftkerze noch mitnehme und so eine kleine Soundbox? Und dann haben wir da, ohne Witz, wir haben eine Home Sweet Home, so heißt die, Candle, mitgenommen von Yankee Candle. Und die riecht so nach Zimt und nach Weihnachtsmarkt. Die haben wir
Kopfschmerzen im Glas.
Nein, die haben wir angemacht. Und dazu auf dieser kleinen Soundbox, also keine Ahnung, so ein kleines Ding da, haben wir dann angemacht, im Hintergrund laufend, Instrumental Jazz. Und dann hatten wir die ganze Zeit wie in so einer Lobby so leichte Klavierklänge, ne, so ganz zurückhalten und dabei dann lesen mit der Candle, dann noch einen schönen Tee, den wir uns gemacht haben und draußen jault der Wind. Ey, ohne Witz, das war echt toll. Also das ist die Empfehlung da draußen, nehmt euch so Kerzen oder zumindest diese Soundbox, wenn ihr sowas habt, mit, die kosten auch nicht viel. Und dann so ein bisschen so Soundflair drunter legen, weil das hat ganz viel Stimmung nochmal gebracht.
Gut, das ist genehmigt. Ich kann Duftkerzen nicht ab, ich krieg da einfach Kopfschmerzen, aber ich Raumduft ist cool.
Aber Duftstäbchen hattest du, ne?
Duftöl in
ach, das war's,
Ding, ätherische Öle, richtig geil. Und ja, so ein bisschen Akku. Es gab im Japan-Urlaub, habe ich mir das mal kurz überlegt, vor vielen Jahren schon, da gab es in Tokio eine Whisper-Bar. Und das Konzept, ne, dass da eben auch irgendwie ein langsamer Jazz läuft, alles ist ein bisschen bedeckt beleuchtet. Und da kriegst du irgendwie stilvolle Cocktails und so weiter. Aber es ist, du hast die Klappe zu halten.
Das ist die Halt-die-Fresse-Bar.
Und die Angestellten, richtig, die Angestellten flüstern auch nur mit dir und du bist da, um zu entspannen. Und wenn du da irgendwie laut bist oder rumtelefonierst, schmeißen sie dich auch raus. Und das fand ich ziemlich gut, aber ich habe dann irgendwann den Punkt erreicht beim drüber nachdenken und planen. Das ist doch total bescheuert. Und bin da nicht hingegangen, weil ich auch einfach einen anderen, den Anspruch hatte ich jetzt nicht. Der Urlaub ist mir nicht so oft, ich hatte nicht dieses Bedürfnis nach Ruhe. Aber die Idee hat mich seitdem nicht so ganz losgelassen, dieser dezenten Unterhaltung. Ich gehe auch ganz gern mal in eine Kneipe, um ein Buch zu lesen. Einfach ja. für diese Kneipengeräusche, für dieses Gemurmel im Hintergrund. Und unter der Woche an einem Dienstag in meiner Stammkneipe, da ist da nichts los. Da kann ich ein schönes Bier trinken, hab diese Holzmöbel und die holzvertäfelten Wände und dieses gemütliche Feeling. Und da liest sich's einfach toll. Das ist nice.
Ohne Witz, vor Corona habe ich noch regelmäßig im Café da meine Artikel malocht, als ich noch ganz viel davon geschrieben habe. Das war so schön in dieser Umgebung mit diesem Klippern und Klärpeln und Leute schnattern so ein bisschen im Hintergrund. Während der Hochzeit der Pandemie gab es ja dann diese Sound-Editoren, mit denen du dir diese Kaffeegeräusche so selbst zusammenstellen kannst. Aber das ist einfach nicht das Wahre. Das ist irgendwie, da fühlst du dich auch doof. Sitzt du da in einer doofen Bude und hast da Kaffeegeräusche von der Espressomaschine an. Denkst dir auch, wenn jetzt jemand reinkommt, das ist doch, also, da habe ich das dann sein lassen. Aber davor habe ich das immer sehr genossen.
Ja, schön. Also schön, dass ihr den Urlaub sozusagen damit verbracht habt, euch eine gemütliche Umgebung zu schaffen.
Ja,
sehr gut. Das inspiriert mich, das nehme ich vielleicht auch irgendwo hin mit, weil ich bin gerade noch voll in dieser Findungsphase und keine Sorge, wenn ihr das hört, dann ist es auch längst vorbei. Ihr braucht mir in den Kommentaren keine Tipps geben, liebe Freunde. Das muss ich selber schaffen.
Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich will nur ganz kurz nochmal einen praktischen Tipp für die Freundinnen und Freunde draußen loswerden, weil auch da haben wir bisher nur gute Erfahrungen gesammelt, also zweimal, aber immerhin. Und zwar heißt dieser Anbieter, wo wir das gebucht haben, Feriepartner Danmark. Also, ne, Feriepartner Danmark, die haben übers Land verteilt, kann man in einer echt übersichtlichen Suchmaske sich raussuchen, nach Regionen sortiert, eine ganze Reihe von diesen kleinen und auch mittelgrößeren Ferienhäusern. Das ist super komfortabel zu buchen und der Service, also es funktioniert halt einfach alles. Also ab hier Anreise, Schlüsselbox mit dem Schlüssel, der war bereit, die Bude war sauber, letztes Jahr auch. Dann reist man ab, indem man den Stromzähler nochmal ablässt, dann kann man sich online quasi abmelden und ausloggen von der Hütte und dann war's das. Und dann kriegt man nochmal eine nette Mail und auch vor dem Urlaub gibt's so eine schöne Mail, das finde ich immer toll, automatisch generiert, aber mit Herzen. Ihr Urlaub beginnt bald, lieber Dominik Schott. Und das ist einfach schön. Also kleiner Tipp von mir, ne, kann man mal benutzen und sich zumindest mal angucken.
Ja, so schön unpersönlich vor allem. Alles anonym, ohne menschlichen Kontakt. Herrlich. Hervorragend.
Ja, doch.
André Peschke ist interessiert.
Ja, ich wünschte, das wäre bei mir so gewesen.
André Peschke wird sich das merken.
Ja, waren ja auch nur in Ferienwohnungen, aber das war diesmal komplett mit durchseucht sozusagen mit menschlichem Kontakt. Muss aber sagen, es waren alles sehr nette Leute. Alles sehr nette Leute. Von daher. Ja.
Das war das.
Nice.
Ja, ich weiß nicht. Also, ne? Ich kann auch jetzt gehen.
Also, ich schwenke einfach mal um und sage, bei mir war es ja so ein bisschen zweigeteilt. Ich habe, der Entspannungsteil kam nach hinten raus und vorneweg bin ich ja 5 Tage mit der Family erstmal weg gewesen. Und so, also so richtig Full House, das war das Weihnachtsgeschenk für meine Mutter aus dem letzten Jahr. Und dann waren wir ja in Travemünde für eine Woche. Und dann halt wirklich, also zum ersten Mal seit Äonen wirklich die ganze Familie versammelt, sogar so zum Teil noch, sogar mit Plus Ones. Und das war schon, so Urlaub mit Familie und so. Ich hatte vorher schon so ein bisschen den Angstschweiß auf der Stirn, muss ich sagen, weil ich irgendwie immer dachte so, habe ich jetzt wirklich allen einen riesen Gefallen getan? Also es war so meine Initiative und ich habe das Ganze organisiert und so weiter und so fort. Ich habe auch den größten Teil davon bezahlt. Und habe ich dann angefangen, mir einzureden, so, oh Gott, vielleicht ist es der größte Fehler aller Zeiten. Wir waren noch nie alle zusammen wirklich weg. Und was, wenn es jetzt das totale Elend wird, weißt du, wenn sich jetzt irgendwie alle verkrachen und sonst irgendwas, aber es ist dann zum Glück eigentlich ganz gut ausgegangen. Also ich meine, abgesehen davon, dass halt, also Urlaub mit der Family ist ja echt so wie Kaffee trinken ohne Müllermilch. Ne? Also alles, was ist halt nicht das Gleiche, wie es eigentlich sein sollte. Ne? Es sollte sein, ein zuckriger Traum aus naturidentischen Aromastoffen und aufgeschäumten Stabilisatoren und jetzt auf einmal ist da wieder diese Bitternis, ja, so das Augenlid zuckt wieder und dafür war es eigentlich echt ziemlich cool. Ja? Also dafür, dass du dann halt lauter Leute irgendwie koordinieren musst und unter einen Hut kriegen musst, die halt teilweise inzwischen sehr unterschiedliche Ideen davon haben. Irgendwann, so vor 1000 Jahren, ist sowas ja einfach, ne? Wenn also eine Familie einfach nur mit kleinen Kindern in den Urlaub fahren oder sowas, dann sagen halt die Eltern so, wir fahren heute nach Lübeck. Und dann kann das Kind natürlich sagen, jo, gar keinen Bock auf Lübeck. Und dann sagen sie, ach, ist das süß, halt die Fresse, wir fahren nach Lübeck. Und jetzt, musst du da halt irgendwie gucken, dass keiner ein zu langes Gesicht macht bei den Plänen und weiß nicht, meine Mutter, die steht dann irgendwie schon um 7 Uhr morgens auf, während irgendwie, weiß ich nicht, ein größter Teil vom Rest hat irgendwie erst so gegen 12 Uhr die Betriebstemperatur erreicht. Und wir waren einmal, wir sind in ich glaube, es war auch in Lübeck, wir sind auf so ein Museumsschiff gegangen. Oder war es in Travemünde? Ich glaube, es war in Travemünde. Egal. Auf das Museumsschiff Passat, das da steht. Und da hast du halt auch gesehen, ne? So eine Gruppe war eigentlich nur da, um am Bug 2 Selfies zu machen. Und die andere Teil der Gruppe fing an, so jede Beschreibungstafel zu studieren. Und oh, schau an, das Schiff hat mal die Weizenregatta gewonnen. Wieso hieß die denn so? Ach, weil die Schiffe mit Weizen beladen wurden. Mensch, das ist ja ein Ding. Und da war es dann schon echt, also kam dann sowas wie, wir gehen schon mal vor und trinken irgendwo was. Oder so merkst du, jetzt gehen hier so langsam, ja, trennen sich Öl und Wasser, die so vorsichtig von Hand so Emulsion gerührt wurden, wieder ein bisschen voneinander waren. Sonst größtenteils war es ziemlich, ziemlich geil. Und das Aufregendste, ihr wisst es schon, war, wir sind dann nach Hansaland gefahren, einen Freizeitpark im Norden. Den kannte ich aus meiner Kindheit, da war ich, weiß ich nicht, 5 oder weiß der Himmel was, und seitdem nie wieder. Und die Familie allgemein ist relativ Freizeitpark-affin, Gottlob. Und das war cool. Das war erstens irgendwie ganz geil, das mal wieder zu sehen. Teil davon war auch wirklich wiedererkennbar. Also wirklich für mein Dafürhalten unverändert, zumindest im Einklang mit meiner extrem vagen, brüchigen Erinnerung. Einiges an echt coolen Fahrgeschäften. Und dann aber auch der pure Horror. Ich war zweimal im, Achtung, jetzt kommt's, im Highlander. Und die Freizeitparkkenner da draußen, die nicken jetzt wahrscheinlich, glaube ich, auch schon so ein bisschen mit Respekt und sowas. Der Highlander ist nämlich mit 120 Metern einer der größten Freefall Tower, ich sage einfach, der Welt. Also angeblich, als er gebaut wurde, war es der höchste, ich glaube, in Europa oder sowas. Und ich mag Höhen nicht, also wenn es um Fahrgeschäfte geht. Also ich war ja früher so im Alpenverein und Klettern und auch Steilwandklettern und sonst irgendwas, das kann ich alles, weil da habe ich das so selber in der Hand. Aber schon ein Riesenrad verursacht mir ein unangenehmes Gefühl im Bauch. Und Freefall Tower ist ja eigentlich so das Letzte, was ich brauche in meinem Leben, ne? Und blöderweise, für meine Freundin ist so ein Freefall Tower scheinbar vergleichbar mit so einer Rutsche auf dem Spielplatz. Weißt du? Die kommt da oben an.
Oh, der dreht sich.
Ja, nicht, der dreht sich nicht nur, kommt noch dazu. Weißt du? Also die kommt.
Ich schaue gerade ein Video, ich bin gespannt. Das sieht schon mal gut aus.
Die fährt das Ding, ja. Die sieht das aus, oh, da geh mal rein. Ist ja fast. Was? Und da kommst du da oben an, deine Beine baumeln in der Luft. Man sitzt da ja in so Sitzen, wo dann die Beine frei runterbaumeln, ne? Unter dir irgendwie 100 Meter an.
Der ist schon hoch.
Anlauf zum Zerplatzen, ja.
Das dauert ja auch, bis man oben ist.
Ja, also es dauert alles, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, Zeit spielt dann auf einmal keine Rolle mehr. Wird zumindest sehr dehnbar. Ne? Auf jeden Fall, in der Erzählung weiter, ja, meine Freundin sitzt dann da oben und sagt, die Aussicht ist schon schön. Guck mal, man sieht sogar das Meer. Und ich sitze da und sage, ja, schön sterben mit Aussicht, habe ich mir immer gewünscht. Also ich hasse das. Ich hasse es wirklich aus tiefstem Herzen. Und der Gag war, beim ersten Mal ist der ältere meiner beiden jüngeren Brüder noch mitgefahren und der hat mir vorher noch erzählt, so, ja, er war mal im Warner Brothers Movie World in so einem Freefall Tower und da sind noch die Sitze nach vorne gekippt und es war so schlimm und eigentlich brauche ich diese Scheiße nicht mehr, aber er fällt jetzt halt mal mit. Und wir so noch so, ja, wenigstens ist es nicht so einer. Falsch! Ja, von unten zugeschaut, aber es war nicht zu erkennen, ja, und dann fahren wir also da hoch und dann habe ich erwartet, okay, der hängt jetzt nicht, geht's gleich abwärts, und dann kippt das dumme Schwein tatsächlich auch noch diese Sitze nach vorne, ne, und beim ersten Mal hat er das noch so zaghaft so vorgekippt, gefühlt nach 5 Sekunden hat er sich dann wieder senkrecht gestellt, ne, und dann ging's halt abwärts. Und das Schlimme, weil der Horror geht ja für mich wirklich schon beim Hochfahren los, weil ich jetzt nicht hinkriege, diesen Dingern zu vertrauen, auch wenn ich dann immer da sitze und denke, der ist ja bestimmt TÜV geprüft und ganz viel. Der macht das auch schon seit 10 Jahren oder so, fällt er da jeden Tag runter, ist noch nie jemand zermatscht worden, soweit wir wissen und so weiter und so fort. Aber das Na, hilft alles nicht. Auf jeden Fall, dann bin ich ja dann hinterher nochmal gefahren, weil meine Freundin wollte so gerne nochmal. Und ich Idiot. Ja. Und auf jeden Fall, und dann kippt er nochmal nach vorne. Und dann, und bleibt da. Und bleibt, und er blieb da so lange gekippt, dass du gemerkt hast, dass alle haben angefangen zu überlegen, ob das vielleicht jetzt eine Fehlfunktion ist und wie das Protokoll wohl aussehen mag, ja. Schaut der Hausmeister jetzt erstmal nach den Sicherungen, ruft man dann einen Kran oder schieben sie eine Hüpfburg drunter? Keiner wusste, was hier gerade vor sich geht, ja. Und dann ist er dann auch noch so abgestürzt. Was faszinierend war, weil ich sah, der Rest der Familie guckte von unten zu und dann siehst du sie so auf dich zurasen und dachte so, okay, wenn das jetzt schief geht, zerschell ich direkt vor ihren Füßen. Wenigstens habt ihr auch ein Trauma, ihr Schweine. Also das war grauenvoll, absolut grauenvoll. Ich habe mich wirklich eingeschissen, wahrscheinlich für mich waren es am Schluss 122 Meter. Also, God damn it. Also wirklich, es war furchtbar.
Ja, ich höre mir das an und ich kann da ja nicht viel sagen. Ich bin noch nie sowas gefahren. Ich habe das auch nicht vor. Ich bin nicht mal Kettenkarussell bisher in meinem Leben gefahren. Ich war noch niemals in meinem Leben in der Geisterbahn. Ich bin da vollkommen, bin raus. Ich sehe das einfach nicht. Also den Reiz, also.
Es ist dieses Gefühl von Terror. Tom, ne? Ja. Wenn du da hängst und das Ding fängt an zu kippen, das ist schon so eine spirituelle Erfahrung. Das ist so wie Burning Man auf 2 Minuten. Ja, da stellst du dir die wirklichen existenziellen Fragen wie, warum bist du hier? Warum bist du eigentlich so blöd? Und warum zweimal? Ja.
Das kann ich auch haben, wenn ich hier in meinem im Wohnhaus die Treppe nehme statt den Aufzug, dann fängt auch ab dem ersten Stock das Fitbit-Bändchen an zu leuchten und dann fängt an zu vibrieren und sagt, das setzen Sie sich hin, Ihr Puls. Und dann kommt man oben an und herzlichen Glückwunsch zum Workout. Also es
Das ist ja. Übrigens, also wenn es dann vorbei ist, ist das eine krasse Erfahrung. Ich bin da rausgekommen und da war ich aber auf einmal wirklich mit der Welt im Reinen. Es hat auch den halben Tag gedauert, glaube ich, bis mein Puls wieder unter 120 war. Also es ist wirklich, eigentlich ist es ja auch ein Beleg für das, was meiner Generation angetan wurde, ja, dass wenn dich deine Freundin fragt, ob du das nochmal machen willst, dass du dann ja sagst. Weißt du, wo so ein Millennial wie Dom, der würde ja einfach lachen, seinen Avocado-Toast ins Gesicht drücken und seinen polyamorösen Zirkel verkleinern. Aber nein, ja, arme Gen-Xer wie ich sind halb psychisch kaputt gemacht worden und denken so, na klar, sehe ich aus wie gedämpfter Lauch, natürlich. Ich würde mich mit einem kleinen Finger unten dranhängen, wenn die das erlauben würden. Natürlich gehe ich dann auch mal mit dir rein. Und ich habe das wirklich, ich hatte da echt panikartige Zustände. Ich habe dann auch so Atemübungen gemacht, als wäre ich im Grundkurs Schwangerschaftsgymnastik, als das Ding sich in Bewegung gesetzt hat. Und hab vorher auch, das ist eigentlich total geil, hab vorher so geil angefangen, das für mich zu rationalisieren, warum ich nicht ein Vollidiot bin, ja, der jetzt einfach nur nicht Nein sagen kann. Und ich so, ja, das erste Mal war furchtbar, aber ist ja ein guter Test, um mal zu sehen, dass du dich einfach entscheiden kannst, unangenehme Dinge zu tun und dann durchzuziehen, sogar wenn du Angst davor hast, ne? Das ist jetzt der Wetzstein, an dem du deinen eisernen Willen schärfen kannst, André, habe ich mir gedacht. Ja, Emotionskontrolle unter Stress üben, das ist quasi Charakterbildung, die da stattfindet und dann fuhr das Ding los und ich habe sofort gedacht, oh fuck, du Idiot, ja, du verdammter Idiot, ist alles so schlimm, wegen solchen Dummheiten sind die Neandertaler bestimmt ausgestorben, es war alles ganz furchtbar, es war grauenvoll. Ich saß dann neben meiner Freundin und die wollte dann auch noch meine Hand halten, weißt du? Und dann konnte ich mich, also jetzt auch noch zusätzlich, musste ich mich auch noch darauf konzentrieren, sie nicht zu zerquetschen, ja? Irgendwie eine halbwegs entspannte Handhaltung zu simulieren. Das habe ich dann bis oben ungefähr durchgehalten. Und ich sag, ich brauche die Hand jetzt doch irgendwo an diesem Bügel, mit dem du da befestigt wirst, festgeklammert. Oh. Gott, ey, ich habe immer noch ein flaues Gefühl im Magen, wenn ich jetzt wieder dran denke. Und es ist ja jetzt Wochen her.
Ich habe dieses flaue Gefühl gehabt im Urlaub. Das hat mich dann gerade ganz so erinnert, was du gerade beschrieben hast. Nochmal zu dieser Hütte. Die lag ja da in dieser Einöde und es war stockdunkel drumherum, sobald es dann wirklich die Sonne untergegangen ist. Und es war ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob ihr und die Leute da draußen das nachvollziehen könnt, wenn man sich das so vorstellen kann, aber es gab eine so eine Außenlaterne, die man anmachen konnte vom Inneren der Wohnung. Das heißt, wenn man die Wohnung komplett dunkel gemacht hat, zumindest den Gang, konnte man diese Lampe außen dann anmachen und dann gab es draußen nochmal so einen Lichtschein, der so einen Lichtkorridor geworfen hat bis zum angrenzenden Feld. Und dann hörte das aber auch ganz schnell wieder auf und dann war die Dunkelheit wieder da. Und in meinem Kopf, und das ist das, was ich immer so schlimm unerträglich finde, bin ja ein sehr fantasievoller Mensch, ne? Viel visuelles Erinnerungsvermögen und so viel sich vorstellen und so, Informationen visuell verarbeiten. Und ich kann mir dann immer so gut vorstellen, wie als würde ich es wirklich sehen, wenn ich dann da stehe und ich mache in die Dunkelheit hinein die Laterne an. Und draußen ist ein Gesicht einfach nur in der Dunkelheit und das grinst und winkt mir zu. Die Szene habe ich noch nie in meinem Leben erlebt, aber ich kann es mir plastisch vorstellen. Und das war immer so schlimm, dieser Moment, das mache ich jetzt das Licht an oder nicht, um nochmal zu kontrollieren da draußen, was vor sich geht. In Gefahr aber, dass irgendwelche Monster da gerade rumlaufen und reingrinsen. Das war ganz schlimm. Und das erinnert mich gerade dran, als du von diesem flauen Gefühl berichtet hast.
Das kann ich übrigens auch hervorragend. Also ich kann auch sehr geil, völlig irrationalen Scheiß zusammen fantasieren, vor denen ich mich dann auch fürchte. Also und vor allem, das ist auch so ein, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist das so ein Denken Sie nicht an einen rosa Elefanten-Ding.
Ja.
Du läufst irgendwo lang und auf einmal fällt dir auf so, oh, das ist eine dieser Situationen, wo du dich jetzt selber komplett auspsychen kannst. Du solltest jetzt nicht anfangen, oh shit!
Ja. Und dann, das Schlimme ist dann, wenn man dem Gedanken nicht nur Raum gibt, sondern auch plötzlich praktische Vorkehrungen trifft für den Fall, dass das jetzt doch eintreten sollte. Also die Folge war dann von diesem, oh Gott, da könnte jemand stehen und grinsen und winken Szenario. Ich verbarrikadiere die Tür. Und dann habe ich so einen Plastikstuhl, den es da im Angebot gab von diesem Häuschen zum Raussetzen im Sommer, habe ich dann hinter die Tür noch so dran gelehnt. Einfach nur für mich, weil ich wusste, die Tür öffnet nach innen. Und wenn wir nachts schlafen, und die Tür wird aufgemacht, fällt der Stuhl um. Und so schnell kann kein Geist nach dem Stuhl greifen. Das heißt, davon werde ich wach. Und dann aber, jetzt kommt's, dann stehst du da um 19 Uhr und triffst diese Entscheidung, ja? Und sagst, ich schieb den Stuhl davor und denkst jetzt, okay, dann werde ich ja wach. Dann ist aber die Frage, ja, okay, dann bist du wach. Was machst du denn dann? Das heißt, du gehst ins Schlafzimmer und legst dir da so ein Stöckchen hin. Und dann denkst du dir, alles klar, dann hast du einen Stock, hast du eine Waffe. Aber was mit deiner Freundin? Die braucht ja auch irgendeine Waffe oder was. Und dann legst du ihr auch noch was hin. Und dann fragt sie, warum legst du das Küchenmesser auf meine Bettkante? Naja, lass es mich erklären. Und
du stellst so viele Fragen, wir wollten einen ruhigen Urlaub verbringen. Hör doch einfach den Wind zu.
Das Problem ist, beginnt mit dieser Traumvorstellung und mündet aber in eine ganze Reihe von praktischen Konsequenzen, die du daraus ziehst. Und es war auch ein bisschen aufregend, wieso, ich glaube, das war mein Highfall Tower, dann diese Wohnung zur tödlichen Falle umzugestalten. Aber gleichzeitig ist es halt auch gruselig.
Kevin allein zu Hause in Dänemark. Nachts auf einmal deine Freundin, wenn du aufs Klo und auf einmal kommt so ein Farbeimer entgegen.
Ja, schwierig.
Wieso steht die Türklinke unter Strom? Ah, lange Geschichte.
Ja, aber ohne Witz, im Erdgeschoss, da habe ich es wieder gemerkt, ey, wir wohnen hier in Hamburg, wohnen wir nicht im Erdgeschoss und es ist einfach eine Wohltat. Es ist einfach, ich find's gruselig einfach. Alle Leute da draußen, die im Erdgeschoss wohnen, es ist einfach, man hat ja null Grenze zu der böswilligen Außenwelt. Die müssen ja,
Ja doch, die Wände und Fenster und Türen.
Ja, aber wo ein Wille ist, ist auch ein gebrochenes Fenster. Aber hier hast du dafür wie in so einem Bunker oder in so einem Bergfried bei einer Burg, hast du nur einen Zugang zur Wohnung, das ist die Haustür. Und wenn du das weißt, kannst du die verbarrikadieren und dann ist gut. Aber von sonst gibt's keinen Einfallspunkt, weißt du? Und beim Erdgeschoss ist alles theoretisch ein Eingangstor.
Es gibt schon Gründe, warum so Könige ihre Schlösschen immer auf den Hügel gebaut haben, Sebastian.
Ich hab nicht das Ego dafür. Ich denke mir immer, was wollen die von mir? Ja, das ist also.
Na, ausrauben, allein dein Equipment, dein Monitor da was. Wie viel? 5.000 Euro?
Unser Gehirn rauben oder so.
Nee, also ich bin ja auch der, meine Freundin ist da sehr, sehr empfänglich. Die will auch, dass ich abends die Tür abschließe, auch bei ihr in dem auf dem Land. Ich bin ja jemand, auf dem Land gehe ich ins Bett einfach. Da muss die Haustür nicht abgeschlossen werden. Ich habe einen leichten Schlaf. Und sie besteht dann aber drauf, dass ich dann schnell noch runtergehe und sage, nee, das passt schon, wenn jemand kommt, ich verteidige dich. Und dann stellt sie die Teilfrage, wie jetzt genau?
Ja, genau, hast du schon gesehen?
Wir sind zusammen, Sebastian.
Das Fitbit blinkt jetzt schon und du liegst.
Da sag ich, das. Was ist, wenn das Monster keinen Körper hat?
Monster gibt's nicht. Ja, da bin ich da bin ich raus. Aber es geht halt um den irren Axtmörder.
Siehst du, so kriegen sie dich, Sebastian.
Wenn dich der Judo-Club aus dem Nachbardorf überfällt, was machst du denn dann? Die können alle dich abrollen.
Das ist, wir sind gerade in so einem 80er-Jahre-Drehbuch. Ohne Budget, aber mit großen Ambitionen.
Karate ist zu teuer, aber Judo kann man inszenieren.
Ja, vor allem auch dann manchmal ist es auch wirklich also komplett gestaltlos. Ich war neulich im Keller und da ist natürlich eine Zeitschaltuhr am Licht und dann ist halt das Licht
sehr gut
ausgegangen. Und dann denkst du auch so, ja, dann gehst du jetzt halt raus und dann draußen schaltest du halt einfach wieder das Licht ein und so die ersten 2 Meter ist es noch okay und auf einmal ist dann halt auch wieder so, und so ja, aber was, wenn jetzt hinter dir was wäre? Und dann wird der Schritt schneller und dann hinterher so auf dem Lichtschalter so ein einiges
Ich hab das
echt peinlich, aber es ist so.
Habe ich das, glaube ich, in den Kulissen erzählt? Ich weiß gerade gar nicht, aber das passt dazu so schön. Ihr hattet jetzt hier auch letztens den Kaminkehrer da. Das ist nicht das richtige Wort. Kaminvogt?
Schornsteinfeger,
danke. Schornsteinfeger war hier. Und der ist auch der Typ, der hier die Warnmelder dafür Rauch kontrolliert. Und dann kam der hier rein. Und also er kam durch die Tür, ein junger Mann, vielleicht etwas älter als ich. Und ich habe ihn sofort in ein Smalltalk-Gespräch verwickelt. Und dann ist ihm ein Detail entgangen. Auf das komme ich gleich zurück. Und dann war er in der Wohnung und hat hier 4-mal gegen die Decke gedrückt, wo diese Rauchmelder sind, mit seinem Stab. Und hat gesagt, wunderbar, alles funktioniert. Ist er mit mir zurück zur Tür gelaufen. Wir sprachen noch über Nichtigkeiten, ne, man kennt's. Und dann griff er während des letzten Satzes so zur Tür und lehnte sich schon so zurück in Erwartung, dass die Tür jetzt aufgehen wird, wenn er dran zieht. Aber bewegte sich nichts. Und dann guckte er zur Tür und dann zu mir. Und dann habe ich zu ihm gesagt, mit so einer beruhigenden Stimme, ich hab's doppelt abgeschlossen. Und dann blieb dieser Satz erstmal wie so ein gezücktes Schwert so im Raum stehen. Und dann guckte er mich, also wirklich, ohne Witz, mit diesen großen Augen an, habe ich dann lachend gesagt, nein, ich mach das immer, weil ich mir mal vorstelle, dass meine Kater zur Tür rausgehen, wenn ich nicht abschließe. Und das hat ihn nicht beruhigt, wie ich gedacht habe. Ich habe dann aber die Tür natürlich geöffnet und habe ihn rausgelassen. Aber das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, es sind nicht alle Menschen gewohnt, dass ich doppelt abschließe, sobald jemand die Wohnung betritt.
Muss man auch sagen, zu dem Ende der Geschichte hat ihr dann Anwalt geraten.
Ja, also ich darf dazu nicht
sagen. Wir haben das noch anders gehört, ne? Aber ich...
Also ich glaube, der Dom darf keine Aussagen zu seiner Bekleidung sagen, ja, die er dabei trug das oder nicht trug.
Mein Gott, es war Vormittag, im Herbst.
Wenn jetzt zufällig Angehörige von Peter zuhören, Suche können sie einstellen.
Karl Kamin.
Ach, hieß schön. Er. Ja. Nee, das ist sehr gut. Das ist doch mal eine Angst, die du haben kannst. Der Schornsteinfeger, der ist in allen Häusern. Ja, der hat bestimmt auch, also wenn du nicht überall hinterhergelaufen bist, geguckt, wo die Wertsachen liegen, ja, hat sich Handyfotos eurer Kreditkarten und eurer Schlüssel gemacht. Der weiß auch.
Ich bin nachgelaufen, den hatte ich nicht aus den Augen. Hab dann auch schön, auch das Gespräch war ja nicht nur zwischenmenschliche Neugier, sondern auch damit habe ich ihn ja auch ein bisschen abgelenkt von seiner Überfallaktivität. Ich habe ja dann ihm quasi die Kapazität im Kopf genommen, sich darauf zu konzentrieren, wo die teuren Sachen liegen. Und alles andere habe ich abgebaut.
Sofort versucht, so sympathisch zu erscheinen, dass er sich's anders überlegt, ne? So von Kaffeeangebot, ja, so. Kleines Trinkgeld und sowas. Ja. Ne? Und hast ja auch gedacht, so Mensch, jetzt komm. Der hat mich gleich so lieb und dann denkt er sich so, na gut, da steche ich jemand anderen heute.
Oh ja. Also ich bin ja nicht der Fan von True Crime und so weiter, aber ich lese mir sehr gern so Scam-Erfahrungsberichte durch und so Warnberichte, wie halt Leute betrogen werden, insbesondere online, aber eben auch in Natur mit irgendwelchen Geschichten und Telefonanrufen und so. Das ist so meine Gruselgeschichte und da ist auch so ein bisschen Skepsis, ne? Deswegen sind auch Leute, die versuchen, ja, an der Haustür ein Geschäft zu machen, bei mir halt leider auf Granit gestoßen und der Bohrer ist kaputt weggegangen, Alter.
Sofort weg. Wenn auch unterwegs, ja, wenn wenn ich irgendwo laufe, egal in welcher gut beleuchteten Stadt am Mittag, wenn jemand auf mich zukommt, egal wie er aussieht oder ja, welches Geschlecht,
er hat Böses fragt, vor.
Wie viel Uhr ist, dann renne ich, also ich halte alles fest, sofort gehen beide Hände zu meinen Hintern-Taschen, was wahrscheinlich auch schwierig aussieht, aber ich halte alles fest.
Moment, was? Okay, ach, du hältst alles fest, sehr gut.
Ich halte alles fest und sage nein, danke.
Ja,
ich mach das nicht.
Den Pfefferspray bereits in der Handtasche, ganz genau, entsichert. Und
ich bin nicht so einer. Die
Pokémon-Musik vom Kampf. So. Nein, ich mach das nicht.
Ja, ich habe das immer in meinem Mann, also meine, habe ich auch schon öfters, glaube ich, hier erwähnt. Ich sag immer sehr laut, sie verschwenden jetzt meine und ihre Zeit. Und das funktioniert sehr gut, weil ich es auch so ein bisschen, ne, reichsbürgermäßig vortrage. Dann merken sie gleich, der ist nicht ganz klar im Kopf und geben auf. Hervorragend. Ich habe meine Ruhe.
Ich habe jetzt seit dem Anbruch des goldenen Homeoffice-Zeitalters ich muss leider arbeiten, als Ersatz inzwischen gewählt.
Das ist doch damit gibst du ihn zu verstehen, ich würde ja gerne, aber ich kann gerade nicht. Da kommst du auf die Liste, ist gesprächsbereit. Ja,
die Tür fällt trotzdem zu, ne? Also von daher, ja, also bislang sind sie noch nicht zurückgekehrt.
Weil es beginnt in der Vorweihnachtszeit, kommen sie dann tatsächlich ein bisschen öfter jedes Jahr.
Das kommt aber drauf an, ne?
Teilweise auch mit irgendwie so, hier, wir haben hier, ne, regionale Produkte.
In der Vorweihnachtszeit kommen ja
Metzgereiartikel und sowas. Und dann, hä? Was? Ja, hier, wollen Sie nicht mehr in der Vorweihnachtszeit lokalen Unternehmen was Gutes tun? Nein!
Da kommen doch die wohltätigen Organisationen vor allem.
Genau, die auch, ja, die Spenden sammeln, ja, oh, dann stehen schon wieder diese kleinen Stehtische mit dem Schirm von irgendwelchen Charities vom Supermarkt und dann habe ich diesen Gang in den Supermarkt rein und da gibt's stets diese Würfelchance, ja, dass das Random Encounter ausgelöst wird und auch das kann ich sehr gut inzwischen abwehren. Manchmal wünsche ich mir fast, dass sie mich ansprechen würden und ich würde etwa die jungen Leute, die da für irgendeinen Naturschutzdrücker bandenmäßig Geld sammeln, mit ihrem Gewissen konfrontieren, ob sie das cool finden, ja. Das hier,
siehst du auch in Gedanken vor dir, wie so eine Menschentraube sich bildet und am Schluss alle applaudieren, wenn du mit deinem Monolog
fertig. Er wehrt sich. Er wehrt sich, Leute. Wieder das große Krabbeln, so hat dort der auch angefangen.
Oder? Wieso schäme ich mich gerade? Ich hab doch gar nichts gesagt.
So im Hintergrund, so leise, immer am Anfang, so, jawohl. Endlich sagt's mal einer!
Ah, oh, ist das gut. Ist das gut. Aber ja, wir waren ja eigentlich bei so Angst- und Schreckensgeschichten, da bin ich ja sehr hart gesotten. Auch die ganze Achterbahn, da wollte ich auch nochmal. Ich bin großer Fan. Ich so, wenn mir jemand sagt, hier komm, Achterbahnpark, geil, ich setze mich auch in so eine. Aber am schönsten finde ich Holzachterbahn, das ist irgendwie wunderschön. Ich brauche keine Loopings, ich mag Steilkurven und gerade diesen steilen Drop am Anfang. Ich weiß nicht, habt ihr diese Colossus gefahren im Heidepark?
Ja, kenne ich. Ja. Den habe ich gefahren, da war er gerade brandneu sogar. Da sind wir angestanden.
Also warte, da jetzt in der Vergangenheit auch schon mal.
Ja, im Heidepark, ja. Wir waren jetzt im Hansaler, also ich sage immer Hansaland.
Alles klar.
Ich glaube, er heißt inzwischen auch Hansapark. Und Heidepark waren wir auch schon, genau, ja.
Ja, der war toll, der hatte diesen leichten Twist im ersten Drop drin, glaube ich. Und
ja, der war ziemlich luschig.
Ich mag das, aber es ist sowas, so ne, der Breakdance, der Klassiker auf jedem größeren Rummel und Jahrmarkt, diese Roboterarm-Dinge, die dich so rumwirbeln. Alles genau. Geil. Mein erster Freefall Tower, da war ich 18 Jahre oder 19 Jahre alt, das war das Schlimmste überhaupt und seitdem meide ich die auch wie die Pest, weil sie einfach Angst in Reinform sind.
Ja. Ja, das ist es ja.
Und ich konnte meine Arme nicht mehr spüren. Ich bin da ausgestiegen und ich hatte kein Gefühl mehr in den Armen. Das war ein ganz klassisches Schocksymptom. Und das war einfach da war kein Genuss mehr für mich dabei. Das war einfach schrecklich.
Das Gefühl danach ist für mich halt immer sensationell, ne? Weil das dann so diese Erlösung ist, so ein bisschen. Also keine Ahnung.
Nicht mal das.
Ja, ja.
Nicht mal das. Ich bin da runter und ich war einfach fertig. Ich war traumatisiert. Das war nicht cool.
Okay.
Und das ist seltsam, weil ich mag das ja eigentlich. Den ganzen Rest finde ich geil. Aber diese Höhenangst gepaart mit diesen, bei der Achterbahn weißt du ja, wenn es bergab geht, ne? Das fährt da hoch, die hält dich nochmal an. ja, und rollt dann erst los, sondern diese bitchige, ne, du weißt, dass es jetzt kommt, wie bei so einem Jumpscare, ja, der von der Musik in einem Film schon angedeutet wird. Das mag ich nicht.
Das machen sie ja inzwischen auch, ne? Ich weiß nicht, ob du das damals schon hattest, aber inzwischen ist es auch Usus, da läuft sogar eine Musik, dann hört sie abrupt auf. In dem Falle beim Highlander, da kam sogar noch so ein Glockenschlag, ja, wie so auf dem Friedhof oder wie wenn der Undertaker gleich einmarschiert, ja, und dann wusstest du gleich. Aber das Geile ist ja, das ist inzwischen quasi zufallsgesteuert, ne? Also das ist nicht so, dass du dich drauf einstellen könntest, dass der Drop immer zum gleichen Zeitpunkt kommt, sogar auch das Kippen, ne, hat man ja jetzt gesehen, ne? Das machen sie immer unterschiedlich, damit du bei mehreren Fahrten trotzdem nicht irgendwie mit deinen Erfahrungswerten vielleicht deine Qual mildern könntest. Nein, du weißt nicht, wann es losgeht. Der Absturz ist dann eigentlich, also ist natürlich in dem Moment trotzdem so ein Gefühl, aber das ist noch das Beste. Das Schlimmste ist halt echt das Hochfahren und so. Bei dem Kolossus war das einzig Schlimme auch, das hochgezogen werden. Der hat ja irgendwie, glaube ich, 60 Meter Scheitelpunkt und dann das einfach dauert, die Fahrt nach oben. Das fand ich schlimm und danach war es dann so, hui. Die haben im Hansa-Park haben sie auch irgendwie so ein Ding, wie hieß denn das? War das die Flucht aus Novgorod? Irgend sowas. Auf jeden Fall, das ist so ein, auch so eine Indoor-Achterbahn, die halt auch so einen krassen Drop hat, die sie beworben haben mit es ist steiler als senkrecht, weil es 97 Grad runtergeht.
Also mit Überhang. Geil. Ja.
Und das war halt auch so, dieser der Drop und auch das wieder das Hocheiern. Wobei das Hocheiern bei dieser Indoor-Achterbahn zum Beispiel war nicht so schlimm. Das Einzige ist, ich muss mal überlegen, ob das da war, aber ich glaube, das war da. Da wirst du erst so, das ist ja wie so auch anfangs, so quasi senkrecht so hochgezogen und dann hängst du da und dann lassen sie dich auch nochmal runterfallen und dann ziehen sie dich ganz hoch und dann geht's weiter wie so eine normale Achterbahn und dieses Ding. Wo man dann auch wieder so hing und ich das Gefühl habe, oh Gott, ich habe das Gefühl, ich rutsche aus diesem Sitz raus. Ah! Das war alles so. Oh.
Ja, so rumhängen. Ich hatte auch mal irgendwo, ich glaube, das war Walibi World, ehemals Six Flags Park. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt in den Niederlanden. Da gab es eine Achterbahn mit ein paar Loopings. Die ist dann halt angehalten und dieselbe Strecke rückwärts nochmal gefahren. Das war die größte Scheiße überhaupt. Es war einfach unbequem und du hast nicht gesehen, wo es lang geht und das war furchtbar.
Ja, das gibt's auch. Weil das Ding war halt so eine von diesen Hochgeschwindigkeitsachterbahnen, wo ich dann auch manchmal das Gefühl habe, das ist jetzt eher nur unangenehm, weil es dich halt echt so, ne? Als ob dir einer so den Kopf an die Wand haut. Das Geile da war nur, die machen ja da immer so Fotos, die sie dann überteuert an dich weiterverkaufen wollen. Und wir kamen halt raus und haben unser Foto angeschaut. Und da saßen wir zu viert nebeneinander in der ersten Reihe unseres Wagens und alle so, ne? Und hinter uns saß ein Typ auf dem Foto mit einem Gesicht, als würde das Ding nicht mal fahren. Also so einfach komplette emotionale Flatline, komplett nichts. Ablesbar, sah aus, als würde er auf den Bus warten. Das war also sehr gut, sehr gut. Wo du das Gefühl hast, okay, der fährt ist zum 10. Mal gerade oder so.
Die, diese ganze hier Thrill-Seeking-Geschichte und so weiter finde ich geil. Ich habe also so ein Gedanken inzwischen, ist in mir gewachsen. Ja, der hat eine Wurzel gebildet und sich in meinem Kopf heimisch gemacht. Ich will sehr gern mal auf der Nordschleife am Nürburgring so ein Renntaxi mitfahren. Also wirklich schon so Porsche GT irgendwas, so richtig schnell. Also
habe ich schon mal gemacht.
Nordschleife auch?
Also nicht Nordschleife, aber bei so einem, wie hieß denn das? GTA von Tentacle damals, die haben so ein Event gemacht.
Ach so, für so ein Presseevent, schön.
Mhm. Ja, wie auch sonst.
Da bin ich sehr dran interessiert, da bin ich wirklich sehr interessiert. Es kostet auch echt ein gutes Geld, das sind einige 100 Euro und dafür ist der Spaß halt auch in 10 Minuten vorbei oder in 12 Minuten, dann trotzdem habe ich da schon Bock.
Ich fand's nicht so geil, wie man sich's vorstellen würde, muss ich gestehen. Also irgendwie, also war auch ein Porsche damals, bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, schon klar, aber ich meine, irgendwie, ja, weiß auch nicht. Vielleicht auch, weil dadurch, dass da irgendwie so ein professioneller Fahrer dann am Steuer sitzt oder sowas, dass du dann auch mehr Zutrauen hattest. Das Geschwindigkeitsgefühl war gar nicht so krass, wie ich es mir vorgestellt habe. Weißt du, wenn du da mit dem Auto auf der Autobahn, weiß ich nicht, also fährt man ja auch also häufig mal so 180 oder sonst irgendwas und wenn er dann halt irgendwie mal 250 fährt, der Unterschied ist nicht so krass, ne?
Deswegen, ich war, weißt du, auf welcher Rennstrecke ihr da wart?
Nee, weiß ich nicht mehr.
Deswegen ist auch die Nordschleife so spannend, weil das halt eine Straße ist, die sich so.
Aber es könnte schon Nürburgring gewesen sein. Aber
okay, okay.
Also ich weiß es echt nicht mehr.
Die Nordschleife ist halt wirklich lang und sehr eng. Also da hast du links und rechts von der Strecke Wald und diese Metallabgrenzung. Ich glaube, da ist das Geschwindigkeitsgefühl geil. Und da bist du nicht auf so einem großen, flachen Platz unterwegs, wo halt dieser Rundkurs angelegt wird, mit Auslaufzonen und so weiter und mit vielen Kurven, wo man eben technisch fahren muss und entsprechend bremsen. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt darauf. Vielleicht gibt's ja auch unter unseren Freunden draußen an den Geräten, unter den Capybaras, Leute, die das kennen. Da habe ich durchaus Interesse, ob ihr da Erfahrungen habt, ob sich das lohnt, welchen Anbieter ihr da empfehlen könnt. Ich denke, ein Porsche ist eine Idee. Es gibt auch ein Ringtaxi, das hat einen AMG. Also ein Auto mit sehr viel Hubraum, das stelle ich mir eigentlich auch gut vor. Da hätte ich vielleicht Bock drauf, damit zu fahren und selber fahren. Es gibt ja auch die Touristikfahrten. Ich könnte jederzeit dahin fahren mit meinem Kombi, mir da so ein Ticket kaufen, weiß ich nicht, 20, 30 Euro, was das aktuell kostet, und da einfach an den klassischen Touristentagen da mein Auto raufbewegen und da die Nordschleife fahren. Aber das will ich nicht. Das will ich meinem Auto nicht antun.
Fährst du dann zwischen all den ausgetunten weiß ich nicht, Mazda irgendwas oder so?
Da ist alles dabei. Also es gibt da einen YouTube-Kanal, den verfolge ich, der ist so für jemanden, der Autos oder Rennspiele mag, ist der ganz nett. Jetzt muss ich mal gucken, der heißt Misha Charodin. Misha mit M-I-S-H-A, den habe ich während der Ahrtal-Flut kennengelernt. Der hatte nämlich mal ein paar Wochen lang Pause gemacht mit Auto- und Nürburgring-Nordschleife-Videos und ein bisschen geholfen da bei der Flut und richtig geilen Embedded Journalism gemacht, mehr oder weniger. Und die haben einen richtig großen Aufwand betrieben und einige Wohnungen mit entkernt und renoviert. Das war ziemlich cool. Und inzwischen macht er wieder Nordschleife. Der ist ein sehr guter Autofahrer, fährt eben immer wieder die Autos seiner Gäste oder halt, da kommen Leute vorbei, die haben getunt das Auto, er setzt sich rein, fährt die Schleife, er filmt das alles schön, man lernt ein bisschen was über das Auto, das ist so ein bisschen, ich externalisiere meine Hobbys auf YouTube, ja, dann muss ich sie nicht selber ausführen, super gut.
Ist auch
und
viel sicherer.
Da habe ich, viel sicherer und der macht mir aber Lust drauf, der macht mir immer mehr Lust drauf und man sieht vor allen Dingen, was da los ist. Da fahren wirklich teilweise Kombis, Kleinbusse, vor allen Dingen eher so Sportwagen, Tuner-Autos und zwischendurch immer wieder Rennwagen. Und es gilt aber die STVO. Ja, das ist eine ganz normale Autobahn eigentlich, also einfach ein Stück Straße ohne Geschwindigkeitslimit. Und man darf keine Rennen fahren. Das heißt, wenn von hinten jemand kommt, der sehr viel schneller ist, hast du nach rechts zu blinken und auszuweichen und den vorbeizulassen. Und wenn da viel los ist, kann es auch ein bisschen frustrierend sein. Kannst du das Auto, wenn du ein schnelles hast, halt nicht so ausfahren?
So im Stau auf dem Nürburgring.
Ja, es gibt auch Stau und es gibt auch Streckenwarte mit Flaggen, die halt auch dich dazu bringen, das Tempo komplett rauszunehmen, wenn da irgendwo ein Unfall aufgeräumt wird und so weiter. Und wenn du dann einen Unfall baust, wirst du auch für jede Minute, die Strecke gesperrt ist und für jeden Meter Leitplanke, der da kaputt gegangen ist, gibt's eine Rechnung. Und da muss man sehr gut gucken, dass die Kfz, die Haftpflichtversicherung, das überhaupt abdeckt. Also ausländische Gäste haben kaum eine Chance, das versichert zu bekommen. Und auch bei deutschen Versicherungen muss man wohl gucken, die haben oft eine Ausschlussklausel. Also ist die Versicherungsfrage auch noch spannend. Deswegen will ich um Gottes Willen niemals selber fahren. Das ist auch für ein Auto extrem anspruchsvoll. Der Nürburgring, der hat auch viele Höhenmeter. Und wenn man da Vollgas fährt, für die, weiß nicht, wie viele Kilometer das gerade sind, aber halt eine Viertelstunde, also wirklich am Limit ein Auto bewegt, dann machst du das halt auch kaputt. Nutzt es ab, ja, überhitzt den Motor und sowas, die Reifen werden abgenutzt, wenn sie in jeder Kurve quietschen und so ein Blödsinn, und dazu brauchst du halt auch noch Fahrtechnik und Können, ansonsten eiert man da bloß rum und baut Mist und nervt vielleicht andere, bringt andere in Gefahr. Nee, das will ich nicht eingehen, das Risiko, aber ich glaube irgendwann mal, vielleicht mit 50 so als Highlight, gebe ich mir das mal, ja, solange die Hüfte noch nicht so morsch ist, dass ich in jeder Kurve Schmerzen habe.
Und da denkst du, dass das mit 50 nicht der Fall ist. Da sind wir mal wieder sehr
optimistisch. Mal gucken. Habt ihr sowas in der Art? Seid ihr eigentlich, also ich ist Thrillseeker so ein bisschen?
Naja, also ja, ich aber halt vor allem in Spiel- und Buchform. Mhm. Zuletzt übrigens, kleiner Ausflug am Rande, habe ich gelesen, jetzt auch im Urlaub, Haunted House. Ein Horror, weiß nicht, ob ihr es kennt, Horrorbuch-Klassiker aus den 70ern. Mhm. Also klassische Geschichte, kleine Gruppe von übernatürlich Begabten und Physikern geht in ein Horror-Haunted House und versucht herauszufinden, warum es hier spukt und wie lange es noch spuken wird. Und dann endet alles ganz katastrophal. Ich habe das Buch verschlungen, es war wirklich super krass und einnehmend und auch explizit, gerade für die 70er, geht viel um sexuelle Gewalt und all sowas, also ganz schön explizite Szenen auch, die da beschrieben wurden. Und das Ding hat mich so mitgenommen, dass ich dann mir noch im Urlaub bestellt habe, eine der Verfilmungen davon, und zwar heißt der auf Deutsch Tanz der Totenköpfe, fantastischer Titel. Leider nicht so guter Film, aber ich habe den jetzt gestern tatsächlich gesehen, geht knackige 90 Minuten, glaube ich, 1972 ist der erschienen, und fand das ganz toll, weil da, das führt jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber bringt mich dazu, da habe ich es sehr genossen, in jeder Szene ganz kurz mal anzuhalten und zu googeln, die einzelnen Schauspieler und Schauspielerinnen, wo waren die zu diesem Zeitpunkt in ihrer Karriere und was ist später aus ihnen geworden? Das finde ich immer hochfaszinierend, noch währenddessen das nachzusehen und dann so ein bisschen dann auch mit diesem Wissen die Szenen zu schauen. Da war zum Beispiel eine Schauspielerin, Pamela Fischer, eine vielversprechende junge Kinderdarstellerin, die den Film mit Anfang 20 da mitgewirkt habe, und das sollte ihr vorletzter Film sein, den sie jemals gemacht hat. Dann hat sie sich zurückgezogen. Und das sind so Dinge, die guckt man dann im Hinterkopf mit, und das fand ich total schön.
Klassisches Thrill-Seeking, während des Films IMDb aufzurufen.
Ich sag's, Recherche-Thrill ist einfach, was soll ich sagen, ne? Journalist durch und durch.
Das ist krass. Also ich weiß, meine Güte. Nerven wie Stahlseile.
Ja.
Also weiß ich nicht. Also ich hab's nicht so kategorisiert. Man könnte ja glauben, dem sei so, ne? Also auch so das ganze Kampfsportzeug, muss ich sagen, also das, was ich daran häufig vermisse, waren schon Wettkämpfe. Also es ist halt einfach schon spannend, sage ich jetzt einfach mal so.
Oh, das kann ich mir vorstellen, ey.
Also das Gefühl dabei, also gibt auch negative Seiten davon, wenn du da auf den Latz kriegst oder irgendwie scheiße performst, hast du das Gefühl, du hast dich gerade vor der gesamten Welt lächerlich gemacht und wenige Erfahrungen oder Momente in meinem Leben, die ich als demütigender empfunden habe, muss ich gestehen. Kann mich immer noch gut dran erinnern. Und da hätte ich, also das ist zum Beispiel was, das ist sowas, das hätte ich weitergemacht, wenn ich nicht irgendwann eingesehen hätte, dass das gesundheitlich schwachsinnig ist, was ich da mache. Dann auch das Klettern und solche Geschichten. Es sind schon viele Sachen dabei, die so in diese Nervenkitzelrichtung gehen, aber ich habe sie eigentlich nie bewusst deswegen gemacht, ehrlich gesagt. Ne? Und jetzt zum Beispiel das mit dem Freefall Tower, das war halt einfach nur, weiß ich nicht, Machismo und Eitelkeit, dass ich das ein zweites Mal gemacht habe.
Sehr gut.
Also das war wirklich so ein, hinterher ist halt, das Gefühl hinterher ist halt immer so geil, ne? Also wie gesagt, das empfinde ich halt eine super, wenn du dann da wieder rauskommst und denkst so, yeah, ich habe das gemacht, oh Gott, und ich lebe noch, lebe ich wirklich noch, vielleicht träume ich jetzt auch nur alles, vielleicht will ich auch, aber es war, das ist dann halt schon geil, und das führt sicherlich auch ein bisschen mit dazu, dass ich dann immer wieder denke so, ja komm, einmal geht noch, so alt bist du noch nicht. Aber sonst, ich sitze umgekehrt überhaupt nicht da und denk so, ja, oh, ich habe jetzt irgendwie mehrere Abende auf der Couch verbracht, mein Leben ist so langweilig und boring, YOLO, was geht ab, wir müssen mal irgendwie raus und weiß ich nicht, jetzt irgendwie wieder mal Bungee-Jumping von irgendeiner rostigen Brücke machen.
Die Midlife-Crisis ist jetzt eigentlich langsam, es wird fällig, ja, ich und du, wir zwei sind jetzt langsam wirklich in dem Alter, der Dom hat noch 10 Jahre, aber wo ist das Cabrio? Ja, wo ist die ruinöse finanzielle Entscheidung? Wo ist der dumme Impulskauf? Ja?
Aber ich glaube ja eigentlich, das habe ich ja hier schon erzählt, ich glaube ja, die war schon da. So auch jetzt, nachdem mein Vater gestorben war, wo sich dann diese ganze existenzielle Angst irgendwie stärker manifestiert hat, wo ich dachte so, ja, so lange hast du nicht mehr, ne, und oh Gott, Tod und wie stellst du dir das vor und
Ja, aber ich will auch gar nicht den deprimierenden, die tragische, selbstreflektierte Geschichte, ich möchte die Punchline, ja, ich möchte das kuriose Ergebnis, ja, ich möchte den seltsamen Gegenstand, ja, den singenden Barsch an deiner Hauswand, ja, der
Aber ich glaube, dass aus dieser psychischen Belastung sowas geboren wird, dass Leute auch konfrontiert sind mit Gedanken darüber, dass erstens ihr Leben nicht mehr so eine endlose Startbahn ist, die sich vor ihnen endlos bis zum Horizont erstreckt, und auch, was du dabei ja immer ein bisschen mitbedenken musst, auch dein aktives Leben sich dann irgendwann dem Ende zuneigt. Weißt du, ich merke ja jetzt zum Beispiel, also, ihr habt das mit dem Rücken und ich habe es schon erzählt, also diese ganze Kampfsportgeschichte, habe ich mir meine Handgelenke ein bisschen kaputt gemacht und solche Geschichten. Das merkst du natürlich mit zunehmendem Alter immer mehr. Wurde dir dann schon manchmal, ich habe mit meiner Freundin Diskussionen geführt darüber, dass wir gesagt haben, ja, die und die Urlaubsziele, wenn wir das machen wollen, sollten wir es dann aber auch mal bald angehen, bevor wir da vielleicht zu alt für sind.
Oh Gott damit. Ja, ich habe mich jetzt auch am Wochenende extrem alt gefühlt. Ich habe meine Eltern besucht und war mit meiner Freundin auf dem Lilienstein, ein schöner Tafelberg mit Elbblick und einem schönen straffen Aufstieg, da geht's vor allen Dingen so Treppen hoch letztendlich. Und da stehen man dann schwitzt man da noch ordentlich und schnauft. Und ich bin jemand, der kann gut wandern und ich bin jemand, der ist schnell. Und gerade bergauf bin ich gut. Ich bin sehr langsam bergab und stümper da auch rum. Das kann ich nicht gut, meine Knie sind falsch, aber ich kann bergauf marschieren. Und wir haben den Fehler gemacht und hatten einen 12-Jährigen dabei. Er ist da einfach hochgeschwebt, ja. Der hat ja nichts gewogen. Der ist nach vorne gestolpert und war 20 Meter weiter. Der hat die ganze Zeit gelangweilt auf mich gewartet. Und
dann gibst du mir mal einen schweren Rucksack oder so.
Ich habe mich noch nie so alt gefühlt, wa?
Level the playing field.
Wirklich, weil sonst bin ich immer der Schnellste, wenn ich da hochgehe, ja. Da warte ich auf meine Eltern. Okay, mein Bruder ist eigentlich auch noch fit. Aber sonst alle anderen, mit denen ich bis jetzt da oben war, die machen mal eine Pause, ne. Die sind aschfahl und haben Schweiß auf der Stirn. Ich denke mal, jetzt geht's los, ist das nicht erfrischend und macht die dummen Sprüche, aber in dem Fall, wo ist er denn? Ach Gott, ganz schön steil, nicht wahr? Ja, geht schon. Verdammt, wieso kriege ich so schlecht Luft? Das war echt krass, das war wirklich, also es war auch wunderschön, also wir haben richtig Kaiserwetter gehabt, so spät im Oktober nochmal so ein schönes Wochenende, das war richtig geil und da oben gab es auch ein Fassbier und alles war wieder schön, aber das war eine ganz grausame Erfahrung, dieser Kontrast.
Muss man ja noch wissen, Sebastian hat ja normalerweise eigentlich eine Schrittgeschwindigkeit, die ich mal einfach so als Fuck-You-Gestil bezeichnen möchte, ne? Wenn du nicht mithalten kannst, dann bist du einfach das schwache Tier in der Herde. Darwin sagt selber schuld, ne?
Ich gehe über 5 km/h. Wenn ich gut drauf bin, auch beim Wandern, ich bin ja nicht so der Bergsteiger, ne? Da hat man nicht diese Geschwindigkeiten, aber so im Mittelgebirge hier, so in der Fränkischen, schaffe ich locker 5 km/h. Und das macht Spaß, dann fühlt sich's gut an. Und das ist auch zum Leidwesen von manchen Leuten so.
Sebastian hat das so weggeredet, dass ich erst in 10 Jahren damit zu tun habe, gedanklich. Aber ich muss auch gestehen, tatsächlich zumindest so, was das intellektuelle Arbeiten angeht, auch da habe ich mir jetzt in letzter Zeit mal Gedanken darüber gemacht, was man eigentlich, oder das ist dieses sich distanzierende Mann-Formulierung, aber was ich mir eigentlich so von meiner eigenen Arbeit verspreche und erhoffe. Und dann beginnt man ja auch mal zu überlegen, was ist denn eigentlich einem wichtig, was sind die Dinge, die man unbedingt verwirklichen will. Und das wurde mir besonders vor Augen gehalten und beziehungsweise dieser Gedankengang aufgemacht, als ich jetzt in kurzer Zeit gleich 2 Biografien gelesen habe. Zum einen die Biografie von Romero Doomguy, der lebt zwar noch, aber er schreibt auch zurückschauend sehr viel auf die großen Entscheidungspunkte seines Lebens und dann noch viel eindringlicher, weil der mittlerweile auch leider schon verstorben ist, Bill Kunkel, dieser vermeintlich erste Videospieljournalist überhaupt, der von den 70ern an ganz viel versucht und ausprobiert hat Richtung Videospieljournalismus, dazwischen auch mal kurz so ein bisschen Wrestling-Journalismus gemacht hat, aber vor allem Videospielkram, Magazin gegründet und so weiter und so fort. Und dann gibt es diese Autobiografie, die hat er selber geschrieben im Jahr 2001 oder so. Er ist dann verstorben einige Jahre später. Und die Ausgabe, die ich habe, wird gerahmt, ist quasi nochmal eine spätere Ausgabe, von Freunden von ihm, die dann anlässlich seines Todes dann noch einmal ein Vorwort und ein Nachwort geschrieben haben. Und da habe ich diese Biografie gelesen, die war von ihm dann quasi geschrieben, noch selbst. Und dann erstmal alles so aus seiner Sicht zu lesen, was er so gemacht und probiert und sich überlegt hat, bis zu diesem ersten vorzeitigen Endpunkt von ihm selbst gesetzt, eben zum Ende der Autobiografie, wo er gesagt hat, so, jetzt ist er hier irgendwie so Ende 50, Anfang 60, ne, und er guckt so zurück und hat aber noch ein paar Dinge, die er gern machen will. Und dann endet quasi sein Teil der Autobiografie und dann kommt das Nachwort. Und das war zum einen erstmal total eindringlich, weil man dann ja wusste, er ist halt dann einfach wirklich gestorben und hier endet seine Geschichte, ohne dass er das eigentlich wollte. Und dann zum anderen aber auch das Nachwort nochmal selbst zu lesen, wo einer seiner Wegbegleiter der späteren Jahre dann geschrieben beschrieben hat, der hat Bill Kunkel kennengelernt im Rahmen eines Interviews und hat Bill Kunkel interviewen wollen zu seiner Arbeit und zu irgendwas, was er da in diesem Zeitpunkt gemacht hat, kurz vor seinem Tod. Und der wusste schon, wer Bill Kunkel ist und was er so geleistet hat und dieses große Erbe und so weiter. Und er war ganz aufgeregt und ging auf Bill Kunkel zu und hat ihn dann zum Beispiel zu seiner damaligen Meinung zu Nintendo ausgefragt. Und da war George Harrison eine bekannte Persönlichkeit und ein Executive-Typ von Nintendo eben. Und dann hat er eben diese Frage gestellt, ne, was hältst du von George Harrison eigentlich? Und Bill Kunkel aber hat sofort angefangen, so völlig in sich gesunken, von den Beatles zu erzählen und von dem Musiker George Harrison. Und das war so ein Moment für den Interview-Menschen, wo er gemerkt hat, er ist einfach ein bisschen aus der Zeit gefallen mittlerweile. Er hat so den Touch verloren. Mhm. Das war für ihn so ein anekdotischer Moment, der mich dann auch zum Nachdenken gebracht hat. Er hat gesagt, okay, was möchte ich noch alles tun und erreichen, bevor jemand über mich erzählen wird? Ach, der Dom, ne? Er ist mittlerweile nur noch im Beiboot bei diesem Leben unterwegs.
Ja.
Und das Ergebnis?
Wow, gut, die Stimmung habe ich hochgezogen auf jeden Fall.
Ja, jetzt musst du da auch delivern, Dom. Was war das Ergebnis?
Boah, das ist ein eigener Podcast. Also es auf jeden Fall, habe ich das im Urlaub gelesen, jetzt die Bill Kunkel Autobiografie auch, beziehungsweise diese Ausgabe, und habe das dann zum Anlass genommen, mal so mir gedanklich eine Liste zu machen an all dem Kram, den ich jetzt momentan mache. Und dann in einer zweiten gedanklichen Liste mir zu überlegen, was davon will ich noch mehr machen und was weniger. Und das ist so ein Entscheidungsprozess gewesen, den habe ich jetzt tatsächlich so vollzogen für mich so ein bisschen in diesem Urlaub. Bin aber auch noch immer noch so ein bisschen am, ich sag mal, feinjustieren. Aber es war schon spannend für mich zu sehen, wie so zwei gelesene Bücher dazu führten, dass ich im Grunde meine Priorisierung ganz neu überdenke. Und das war schon intensiv.
Kommt der Switch auf Stand-Up-Comedy, der sich schon mal angedeutet hat?
Rennfahrer und Stand-Up-Comedian. Und Astronaut. Das wird wohl, ja. Aber das zuletzt, das hat am meisten Zeit.
Das erste Netflix-Special von der ISS.
Ja.
Ja.
Gibt's da hier?
Ich finde es ja geil, dass du sowas machst und dabei tatsächlich aber irgendeine Form von Klarheit gewinnst. Immer wenn ich sowas mache, sitze ich da nämlich so. Vor allem auch, dann kommt ja so, ich meine, das ist natürlich auch so eine Folge des Alters, ne? Die Machbarkeitsanalyse fällt ein bisschen anders aus. In deinem Alter kann man vielleicht doch sagen, so, alles klar, studiere ich halt einfach nochmal was ganz anderes oder was auch immer, ne? Je nachdem, zu welchem Ergebnis man jetzt eben gekommen ist oder sowas. Und bei mir denkst du dir dann so, naja, also wenn du jetzt da nochmal ansetzen wollen würdest, 5 Jahre, okay, und dann kommen dann andere Stimmen in deinem Kopf, die rufen dir Dinge entgegen wie sieht's eigentlich mit deiner Altersvorsorge aus? Und so, oh.
Ja.
Ja, ja. Ich bin dafür auch, ich fall da raus. Ich bin jemand, der nicht so, ich an meine eigene Wirkmacht glaubt. Ich lasse mich immer schon so beruflich und auch so im Leben treiben. Mehr, nicht so wie ein Obdachloser oder so, ne, aber so, es hat sich bis jetzt alles ergeben. Ich habe wenig strukturierte Pläne verfolgt. Ich bin nicht beneide. Ich achte schon Menschen und habe Ehrfurcht vor so self-made people, die halt ihr Leben lang auf ein Ziel hinarbeiten. Und auch viel Zeit reinstecken in so entfernte Dinge. Krass. Und diese Disziplin haben und diese Struktur, die habe ich nicht. Ich lebe in den Tag hinein, wie ein Tier so ein bisschen, ne? Und das ist aber sehr angenehm und sehr stressfrei. Aufstehen und so ein bisschen, ein paar Sachen, ne? Wir haben ja montags immer unsere Meetings, da gibt es schon ein bisschen Struktur in meinem Leben und andere Leute, aber das ist eher kurzfristig und so richtig langfristig ist alles irgendwie okay, aber auch ein bisschen diffus und das ist für mich ohnehin sehr schwer greifbar, sowas wie nächstes Jahr, das ist so, kann ja alles sein, ja. Weiß ich ja nicht, ob ich nächstes Jahr noch Lust auf X habe. Und deswegen ist auch nicht so wichtig, ob ich X nächstes Jahr erreiche.
Das ist jetzt ein Platzhalter und nicht der neue Name von Twitter, oder?
Zählerei!
Um Gottes Willen, ja, es ist ein Platzhalter. Ja, und das geht schon so. Das ist natürlich auch ein bisschen sehr, sehr, sehr viele so, gesellschaftlicher Wandel, politische Lage und so. Dem fühle ich mich vielleicht auch mehr ausgesetzt als Leute, die so einen Plan haben und die an irgendwas arbeiten, ne, gerade wenn es so mit Haus und oder eigene Wohnung und sowas und so richtig oder Firmengründung und all sowas, aber das sehe ich mich nicht. Ich werde in meinem Leben kein Chef sein von irgendwas oder von irgendwem, dazu neige ich nicht, aber ich bin bin auch der Meinung, dass ich mein Leben lang zufrieden sein werde, weil ich im Grunde dann auch nicht die großen Ansprüche habe. Ich bin jemand, der leidet nicht, wenn er, weiß ich nicht, wenn sein Ego nicht gestreichelt wird oder irgendwie ein Downgrade hinnehmen muss in irgendeinem Lebensaspekt oder sowas. Da bin ich relativ so ein bisschen stoizistisch vielleicht veranlagt und das hilft mir auch sehr. Aber das ist dann, da bin ich dann diesbezüglich auch so ein bisschen gefeit dafür. Ich müsste zum Beispiel meine Steuer machen, habe ich seit 2-3 Jahren nicht mehr gemacht und ich habe ein Homeoffice. Ich würde pro Jahr Geld zurückbekommen. Ich brauche Geld. Und ich mache die Steuer nicht. Ja. Da seht ihr, wie es um mich steht. Ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hasse Steuern machen. Und ich bezahle sogar der Lohnsteuerhilfe Geld, dass sie das eigentlich für mich macht. Aber der Akt des Quittungen raussuchens, forget about it. Ja, das ist sehr irrational, das weiß ich auch, aber so ist es. Wie gut, dass ich heute ein Videospiel spielen muss. Ich habe keine Zeit für die Steuer. Ausgespielt.
Nimm das, Steuer. Ich konnte auch keine Steuern bezahlen. Ich muss dein Video spielen.
Sehr schön. Auch wenn wir gerade dabei sind, so ein bisschen. Ich finde das. Ich habe es irgendwie gemerkt. Das hat sich ganz langsam eingeschlichen, dass so die Männerabende, die ich auch regelmäßig in meinem Freundeskreis, in meinem männlichen und Bekanntenkreis stattfinden lasse, auch teilweise, wenn ich irgendjemanden besuche, gibt's so der Nachbar von dem Kumpel beispielsweise. Mit dem gehe ich, wenn ich meinen Kumpel besuche, gehe ich mit dem immer wandern morgens. Wenn die anderen noch Kater haben, gehen wir eine größere Runde durch den Wald und das ist auch jedes Mal eine Therapiesitzung. Das ist echt krass. Die Leute haben ihre Sorgen, sie müssen es einmal aussprechen. Wir Männer sind gar nicht so stoisch und wie die Mädels vielleicht manchmal denken, aber wir haben unsere eigene Art und Weise. Wir kotzen uns einfach grimmig bei einer sportlichen Aktivität ein bisschen aus und danach ist alles wieder gut. Das muss nicht gelöst werden, das muss manchmal einfach raus. Und auch so, wenn wir abends beim Bier hocken, hat es manchmal auch schon so Anwandlungen. Das ist schon ganz interessant. Diese Naivität, diese Happy-Go-Lucky-Stimmung. Man ist Anfang 20, man lernt super easy Freunde kennen, das Leben ist leicht, der Körper ist im Top-Zustand und er trägt alles und wir holen uns jetzt noch ein Wodka Red Bull-Boot und ist das nicht alles geil? Das ist witzig, dem ist so ein gewisse Melancholie schwingt mit, aber auch deswegen kein Mangel an Lebensfreude. Ich finde das eigentlich ziemlich witzig. Das ist eine interessante Phase im Leben.
Die beliebte Formulierung, wir Männer versus ihr Mädels, ist wieder gefallen. Sehr gut. Lesen Sie mehr nach in Sebastian Stangers Buch, Der Mann.
Ja, den stillen Teilsatz hast du jetzt selbst laut ausgesprochen. Ich kann da keine allgemeingültigen Aussagen treffen. Es ist halt eine Bemerkung in meinem konkreten Freundeskreis. Und auch wirklich vornehmlich männlich, dieses Verhaltensweisen. Doch, ja. Männlich gelesen, Entschuldigung. Jetzt passt besser. So. Ach Gott. Aber eigentlich ganz gut. Leider begeben wir uns ja gerade erst in den Winter hinein, wo das immer noch schlimmer wird.
Noch am Anfang der Depression, meinst du?
Ja, jetzt wo ihr das hört, haben sie uns bereits eine Stunde Tageslicht weggenommen, die da oben. Und der November.
Kriegen wir die nicht dazu? Wir kriegen die doch dazu, die Idee der Daylights.
Ja, also wir kriegen eine Stunde mehr Schlaf, aber dafür ist es eine Stunde eher dunkel. Also wird uns eigentlich schon wieder was weggenommen, finde ich, dem Gemüt. Weil die Stunde Helligkeit am Morgen, die kriege ich ja nicht mit. Okay. Und und der November hat immer noch so ein paar Events, die mich so ablenken, auch videospielemäßig. Im Dezember geht's auch mit der ganzen Weihnachtsvorbereitung, wie wir hier dann loshackeln müssen, dass wir Podcasts für euch haben über die Feiertage. Und dann ist wirklich diese Sprungschanze, in das Januar-Februar-Loch mit maximaler Dunkelheit. Letztes Jahr gab es ja nicht mal Schnee. Das war ein Mist, ey. Aber ja, ich habe bereits die Familienpackung Vitamin D gekauft. Das hilft tatsächlich immer ein bisschen. Und diesmal, nachdem das jetzt viele Jahre schon Kumpels von mir regelmäßig gemacht haben und dann eben stets so gebräunt und viel zu glücklich im März plötzlich existiert haben, vielleicht auch mal eine frühes Frühjahr oder später Winterreise in den Süden. Einfach nur, um die Akkus aufzuladen. Aus purem Egoismus. Das steht auf der Liste. Tatsächlich, also ist nicht so, dass ich das geplant habe. Ich denke immer mal wieder drüber nach. Jetzt auch gerade. Vielleicht sollte ich mir mal einen Zettel machen. Das schreibe ich jetzt auf ein Post-it.
Du hast ja die glückliche Phase des Ungebundenseins hast du verpasst, Sebastian, in der du leider hättest beschließen können, du lebst jetzt die 6 Monate auf dem einen Teil der Erde und podcastest von da. Ne?
Ja, das ist dafür bin ich nicht der Richtige. Dafür bin ich viel zu sehr Heimscheißer. Ja, im wirklich im Wortsinne, aber auch metaphorisch. Ich krieg Heimweh. Ich krieg auf Fernreisen ungefähr bei Tag 10 bis 14 spätestens Heimweh.
Ja, aber ab dem dritten Monat ist es ja nicht mehr eine Reise, dann ist es ja die Heimat.
Aber ich stell dir vor, ich bin jetzt hier irgendwo im Süden, vielleicht sogar sind Palmen in der Nähe. Gibt es da gutes Bier? Nein. Gibt es da Sauerteigbrot mit Leberwurst? Nein.
Ja. Ich verstehe. Ich habe die Essentials nicht bedacht.
Ja. Gibt es da diese deutsche Biederkeit, ja, und Spießbürgerlichkeit, die ich so liebe? Nein. Ja. Dieses südliche Laissez-faire.
Oh Gott. Muss ich mich wohl geschlagen geben. Ein Leben ohne Leberwurstbrötchen, was ging in meinem Kopf bloß vor?
Ja. Wie geil, jedes Mal, wenn ich von so einem Business-Termin aus USA zurückgekehrt bin früher, so nach einer E3-Woche, wirklich rituell
den Boden
zum Bäcker gerannt, zum Bäcker gerannt, ein richtig schönes, kerniges Krustenbrot gekauft, zum Metzger gegangen, eine schöne, grobe, geräucherte Leberwurst oder sowas. Oh, und dann noch ein paar Biere. Ein paar fränkische und dann habe ich einfach so, willkommen zu Hause, es ist schön.
Ich hab euch
so kann heute Abend in meinem eigenen Bett schlafen, ich habe Leberwurstbrot und Bier.
Hören Sie auf, mich zu umarmen, ich bin nur Bäcker.
Das ist das Schönste. Da bin ich halt auch, und das ist vielleicht auch toll, ein Vorteil, ja, ein Simplon. Ah, sehr gut, ich habe den Südsonne steht auf meinem Post-it. Unter der Taskleiste links beim Audacity-Symbol.
Vielleicht auch einfach so eine Höhensonne oder so eine Lichttherapielampe anschaffen, reicht ja auch.
Da sind wir schon wieder so bei diesen Midlife-Crisis-Bullshit-Produkten, genauso wie die Gewichtsdecke. Ja, ein Kumpel von mir hat sich die gekauft, weil er sich hat von Social Media einreden lassen, die würde seine Probleme.
Ist das die, wo, ja, da fühlst du dich wieder wie ein Säugling, weil sie dich genau so niederdrückt sozusagen? Ja, geil, endlich leichter ersticken.
Und die liegt jetzt auch nur noch. Also die hat er, da hat er sich bereits geschämt und benutzt sie nicht mehr.
Das ist die David Carradine-Kollektion als Bettwäsche angeht.
Ja, also da will ich zu Konsum scheuen. Nee, lieber in Erfahrungen stecken. Ach, schön. Und vielleicht gehe ich auch mal wieder schön essen. Das war wie Urlaub machen. Das habe ich ja, ist auch ein Februar war das letztes Jahr. Das war ein schöner, praktisch fürs Gemüt war es wie ein kleiner Kurzurlaub in der Sonne. Ach ja. Schwupp. Und die Buchgeschichte übrigens, Dom, das riecht übrigens nach einem Podcast, um mal das Montagsmeeting, was wir vorhin hatten, ein bisschen zu verlängern, dass du uns das nicht gepitcht hast, ja. Da weiß ich, da aber hast du schon denn? Wieder,
naja, heute, also beim, als wir gemietet haben, ja, fürs Projekt.
Nee, aber für was denn? Ist doch ein Buch?
Ja, für den Buch-Podcast.
Ja, ist ein Buch über den Videospieljournalisten, ja. Also ich bitte dich.
Ach so,
ja. Ach so, das. Ach so, ich war bei Haunted House schon
nee,
wieder.
Nee, nee, nee.
Ach so, ich war auch bei dem anderen Ding.
Ja, und da hast du wahrscheinlich schon wieder die Nuggets, ja? Die Nuggets, ja? Die besten nee. Items für Okay Cool geheim gehalten. Ich weiß schon, wie hier der Hase läuft, ja?
Nee, also wirklich ehrlich gesagt nicht. Das war so gelesen und beiseite gelegt. Und vor allem war es für mich persönlich so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, ja, scheiße, ne? Weil es ist ja wirklich nicht so, dass man, manchmal redet man sich so ein, man lebt ja im Grunde unendlich und ist auch für immer Mitte 30 und dann merkt man irgendwann, nö, hier ist auch ein Timer, der läuft da im Hintergrund und das war so ein Moment, der mir das so ein bisschen mal eröffnet hat, mal wieder. Inhaltlich, ich fand es ehrlich gesagt sonst gar nicht so toll, aber so. Es war auch so ein Typ, also Bill Kunkel, ey, man merkt halt auch, in welcher Zeit der einfach gelebt hat. Was er erzählt, da von jede Nacht hat er sich Sexarbeiterinnen ins Hotel gerufen, die er natürlich alles andere nennt als so, Kokain durch die Nasen und sonst wo durchgezogen, bei jeder Veranstaltung, Frauen, in einem Kapitel lobt er sich, dass er mit seiner jungen Assistentin nicht auf einer Geschäftsreise geschlafen hat, weil er nicht wollte, dass ihre Karriere kaputt geht und da hat er sehr viel gute Worte für sich selbst übrig, also ist schon ein Lebemann, würde man vielleicht verklärend sagen, aber eben auch mit dieser Erkenntnis, okay, Zeit ist endlich für alle.
Ein Asket geradezu, höre ich daraus.
Ja, genau, also ein Kind seiner Zeit.
Okay.
Disziplin stand für ihn an erster Stelle.
Da erzählt er von der Szene, war er mit der Assistentin trinken und man weiß ja auch, nee, war es jetzt wirklich so, aber dann erzählt er von dieser Szene, sie war Mitte 20 und er war, boah, weiß ich nicht, Ende 40 oder so, Mitte 40 und saßen dann beim Abendessen und dann war sie offenbar schon, jetzt erzähle ich sinngemäß aus diesem Buch, sie war dann schon leicht angetrunken und dann begleitete er sie natürlich, Gentleman wie er ist, zurück zum Hotelzimmer und vom Hotelzimmer sagte sie dann zu ihm, an ihn gelehnt, von unten nach oben blickend mit ihren großen Rehaugen, jetzt muss ich ja ganz allein in diesem großen Bett schlafen. Und dann sagt Bill Kuhnke, nein! Ich habe versprochen, ein guter Junge zu sein. A good boy, sagt er. Und dann sagt sie, ich danke dir. Und geht allein in ihr Zimmer und er geht allein in sein Zimmer, trinkt noch ein Bier und geht dann schlafen. So endet die Geschichte von Bill Kuhnke über Bill Kuhnke. Naja, also ich weiß nicht.
Okay. Die männliche Alice Schwarzer des Videospieljournalismus. Also,
ja.
Das ist schon krass.
Ja, der ist auf dem Nintendo-Logo, auf diesem Seal of Quality, ist sein Bild mit drauf, ne?
Was? Wirklich?
Müsste mal genau hinschauen. Nein.
Ich dachte auch schon, wo wurde das denn beschlossen?
Sehr schön.
Naja.
Oh Mann, ja, das ist aufregend.
Ja, viel Spaß an die Person, die eine Überschrift finden muss für diese Folge, ne? War wieder alles drin.
Da empfiehlt sich gerade jemand.
Oh, Sebastian. Das hättest du nicht laut sagen sollen.
Du weißt doch, wie es ist, sobald man irgendwo auch nur ein bisschen einen Hauch einer ungeschützten Flanke zeigt. Ja.
Ich muss jetzt leider los mit Scout und
ja. Ach Gott.
Ja, also diesbezüglich herrscht ja immer noch Klassenfahrt. Und du hast gerade reingeschaut, ja? Du hast gerade reingeschaut, sorry.
Ins Loch.
Ins Loch, ganz genau. Ja. Das ist schön.
Oh mein Gott. Ja, keine Ahnung, haben wir noch was? Haben wir noch irgendwelche schönen Geschichten übrig? Gibt es noch irgendwas, was aus jemandem heraus drängt?
Ich schaue mal wie immer, um mich zu erinnern, in meine Handyfotos des letzten Monats, weil ich einfach so viel vergesse. Man vergisst ja so viel.
Mein Stuhlgang.
Es ist ein extra Ordner, das sehe ich nicht mehr auf Übersicht.
Ich habe sogar mal irgendwann einen eigenen Ordner angelegt für die Catterday-Fotos, wo ich samstags Katzenbilder auf Twitter, ich nenne es jetzt einfach mal immer noch so, poste. Und dann vergesse ich aber immer, sie ordnungsgemäß in den Catterday-Ordner zu verschieben.
Du meinst dein Toxoplasmose-Symptom? Es gibt wenig Bilder diesen Monat von mir. Also der Monat wird eröffnet mit einem riesigen Mettigel. Aber der ist bloß so ein großer, so ein Berg Met in einer Schüssel. Der Monat endet, also bis jetzt, mit einem Weinberg. Ist nicht viel passiert.
Meine Bilder sind halt auch nicht, wenn ich jetzt in meine Bilder reinschauen würde, das wäre wahrscheinlich auch einfach so eine Abfolge nur von Katzen und vor allem ganz viele Essensfotos. Ich habe irgendwann die Tradition begonnen, in den Familienchat abends immer reinzuposten, was man zum Abendessen frisst. Und
bei deiner Familie ist sicherlich lieb gewonnen, oder? Ist es so? Sie freuen sich immer. Ich weiß es nicht.
Irgendwann haben sie angefangen mitzumachen, oder? Also von daher, das habe ich irgendwann, also vor ganz vielen Jahren habe ich das schon angefangen, einfach nur, um damit der Kontakt zu Mutter und Vater einfach so ein bisschen.
Ach ja, das ist schon lieb.
Wollte, dass da immer ein bisschen was los ist. Damit es nicht diese Familiengruppe gibt und dann ist da ewig nichts los und dann haben die nämlich ihre Handys immer irgendwo hingelegt und haben nicht mitgekriegt, wenn dann doch mal was passiert ist und sonst irgendwas. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss mal was passieren, dass einfach in dem Ding jeden Tag was passiert, wo sie reingucken und sich denken, na siehst du, ich nehme irgendwie teil am Leben meiner Kinder.
Es geht ihm gut, ja. Das ist lieb von dir.
So werden sie also gefüttert heute, ja, das tun sie ihrem Körper also an, ja, und es hat sich dann also mehr oder weniger etabliert, also so zuverlässig wie ich macht das natürlich keiner, aber immerhin, es funktioniert.
Ja, sehr schön, ich koche nicht so, ich habe mir im Oktober mehr von YouTube, von Chef John, von Food Vicious diese Linsensuppe nach Gumbo-Style beigebracht, ich hatte dir das auch mal verlinkt, die war sehr gut, die ist nach wie vor sehr gut, so ein bisschen, ja, südstaatenmäßig, scharf, sehr würzig, Hühnerbrühe, Linsen, diverse Wurstwaren, die man so da hat, schön dick, aber auch nachher richtig viel frische Petersilie und Frühlingszwiebel rein, sodass sie auch ein bisschen frisch schmeckt und dreimal gekocht, jetzt kann ich sie auswendig.
Wir hatten schon lange keinen Podcast mehr, wo wir einfach nur die ganze Zeit die Leute über Essen vollgetextet haben. Es ist die,
ja.
Der 10-Euro-Dollar-Bäcker, der fragt sich auch schon wahrscheinlich, was ist da los?
Es geht, ich esse viel Haferflocken. Ja? Ist ein bisschen simpel, aber es tut mir gut, weil ich, ne, wir hatten es ja letztens, glaube ich, im letzten Goodie, dass ich jetzt auch hier Teilnehmer der Sodbrennen Altersgruppe bin, seitdem nicht mehr aufgetreten, ja. Aber ich merke langsam, es ist manchmal, ne, dann kratzt das schon an der Tür. Ja. Da klopft ganz kurz das Sodbrennen und läuft schnell wieder weg.
Geht mir ja leider auch so.
Ja, und bis jetzt never again, aber die Haferflocken-Diät hilft dramatisch.
Bei mir ist es so, ich muss einfach nur ein bisschen darauf achten, dass ich nicht zu viel fresse.
Ja.
Das ist aber auch, also das Alter raubt einem wirklich jede Freude im Leben. Ja. Ne? Also weil eigentlich ist es ja so, also konnte mich früher einfach vollstopfen, so wirklich bist du halt wie ein Käfer auf dem Rücken auf dem Sofa liegst, ne? Also alle Viere in die Luft gestreckt.
Alles,
und wenn dich keiner umdreht, würdest du so in dieser Pose verharren, bis du verhungert bist. Und das geht nicht mehr. Wenn ich mich so richtig vollstopfe, dann weiß ich garantiert, das führt zu Problemen. Ich muss jetzt tatsächlich meine Nahrungsaufnahme regulieren.
Mir tun auch, ist rückblickend, ne? Ich war immer der Typ im Freundeskreis, der allen gesagt hat, was, Sodbrennt? Ich hab so einen Magen, ich kann alles essen, was ich will. Und ich habe einfach alles gegessen, was ich will. Und es ging immer. Und jetzt bin
vielleicht
ich dann
war das auch der Fehler, ne? Ich habe auch immer gedacht,
ich hätte es nicht laut sagen sollen.
Ich kann reinstopfen, was ich will, wenn ich will. Ja. Wenn ich Kloreiniger essen will, esse ich Kloreiniger, mein Magen kann
so ist
alles.
Ja.
Es ist quasi die Porzellanwanne unter den Mägen. Und dann, nein. Ja. Jetzt auf einmal.
Ich habe alle Zutaten heute zusammen für diese Lauch-Kartoffel-Käsesuppe mit ein bisschen Weißwein, so ein bisschen französischer Style, aber eben auch mit ein bisschen Cheddar und Sahne und die schmeckt richtig lecker, die mag ich so gerne und ich weiß, die bekommt mir nicht. Die ist durch den vielen Käse und die Sahne ist eine schwere Geschichte. Fuck, ich mache sie trotzdem, aber die Tatsache nervt mich, dass ich sowas inzwischen weiß. Naja, aber Kartoffeln aus Muttis Garten und das wird alles gut. Und das alte Stück hier, Eierlikörkuchen, war auch sehr bekömmlich. Wirklich super. Und das Fantastische war auch der lange Monolog meiner Mutter vorher, dass man diesen Kuchen doch nicht essen solle, weil er ist misslungen. Weil sie ihm das falsche Mehl genommen hat und so weiter und so fort. Der Kuchen ist aber noch fantastisch und saftig und richtig und ist so gut. So gut. Da habe ich die Selbstzerfleischung her, mütterlicherseits. Sehr gut. Aber sonst, ich freue mich auf die Woche. Ja, es ist jetzt voll privat, aber ich habe die Woche vor allen Dingen Videospiele zu spielen und das ist irgendwie eine total geile Aussicht, während hier draußen der Herbst geschieht. Und bei Kachelmann-Wetter habe ich gesehen, auf jeden Tag war dieses Regensymbol in der 14-Tage-Aussicht. Und es geht mir besser als den allermeisten. Ich kann mich jetzt hier gleich vor meinen Fernseher knallen und spiele Videospiele und ich bin so dankbar. Also ihr lieben Kapibaras, ihr seid dafür verantwortlich, dass ich gerade sanft falle in meine Herbstdepression.
Das war eigentlich
ohne Scheiß.
Sowieso, also dadurch, dass 2023 so ein krasses Release-Jahr war, war das in der Hinsicht irgendwie einerseits war es mega geil, weil halt Wahnsinn, glaube ich, jetzt seit Ewigkeiten haben wir nicht in einem Jahr einfach so viel nur immer so jetzt Game, weißt du, gespielt. Das war der geile Teil daran. Der andere Teil ist natürlich so ein bisschen sehr viele Spiele, die sehr viel Zeit gekostet haben. Deswegen ist jetzt zum Beispiel unsere Vorproduktionshalde gerade relativ leer. Und dann habe ich heute Morgen, genau wie Sebastian, auf den Kalender geschaut, ja, und dann sah ich den langen Schatten von Weihnachten und dann dachte ich schon, oh shit. Pull up. Ground warning.
Stall warning.
Ja, das ist so das eine. Jetzt müssen da wieder ein paar Folgen auf dem FDP liegen, wo jemand sagt, ja, keine Ahnung, wann die erscheinen. Dann fühle ich mich wieder gut.
Um jetzt mal jeden meiner Chefs damals bei Print zu zitieren, es ist noch nie ein Heft nicht erschienen und genauso werden wir das machen. Und ihr werdet das mitkriegen, das ist das Schöne daran. Ihr lehnt euch zurück und bekommt vielleicht, ne, in der Gereiztheit unserer Stimmen einen kleinen
wenn in Zukunft jemand sofort ausrastet.
In den kommenden Podcast, wie es uns so geht, ja, vielleicht sind Jochen und André nur noch bissig, ja, scheißen mich und Dom zusammen bei jeder Wertschätzung und so weiter. Und und das Weihnachtsprogramm und zwischen den Feiertagen besteht dann aus langen Monolog-Podcasts, in denen wir halt Wikipedia-Artikel vorlesen. Wer weiß.
Ja, genau. Wenn du das nächste Mal...
Ich bin guter Dinge.
Was war denn das? Letzte Woche, Welche Hardware-Frage hast du mir gestellt, die ich beleidigend fand, weil sie voraussetzte, dass ich total doof bin?
Weiß ich nicht mehr. Ach doch, du hast dich drüber aufgeregt, ja, auf Topic, dass Cyberpunk bei dir so dunkel ist. Da habe ich gesagt, ist der RGB-Bereich korrekt eingestellt? Ja?
Ja, aber davor war doch was anderes.
Hast du deinen Monitor richtig eingestellt? Das hatte ich doch.
War noch was anderes.
Da warst du was anderes?
War noch was anderes. Ich weiß es nicht mehr.
Stimmt, das war was ganz anderes. Ja doch, da habe ich dich wirklich wie...
Es war irgendwas super Triviales.
Ja, da habe ich dich wie meine Mutter behandelt. Irgendwas...
So, hast du... Ich weiß es leider nicht mehr.
Ja, irgendwie Steuerung F. Ich habe sowas auf dem Niveau von mit Steuerung F kannst du suchen. Ja.
Ich weiß nur, ja genau, du hast sowas gesagt, wie ist der Stecker drin? Und dann habe ich gesagt, halt die Presse. Und dann hat mich Jochen im Nachgang noch gefragt. So, ich dachte, das ist okay, das war jetzt schon ein bisschen. Und ich so, es war nicht so gemeint, es war nur so eine Frage, die so hier im Grunde genommen lautete, André, bist du einfach vielleicht ein bisschen dumm? Und ich dachte, ich hätte scherzhaft einfach nur halt die Schnauze gesagt. Ja. Aber es kam anscheinend falsch rüber.
Ja, alles Sinne. Cool.
Ich hoffe nicht auch bei dir. Es tut mir leid, wenn doch.
Nee, also ich bin, also ich merke es ja oft nicht mal, ne? Ich bin da.
Es war ja auch gut gemeint. Cool. Es war halt wirklich nur so dieses Ding, wo ich da, wie beim PC bauen, wo ich auch am Anfang gedacht habe, ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Ich brauche nicht die Kindergartenversion, nur die fortgeschrittenen Anleitungen, bitte.
Ich habe das, und da hast du dich gar nicht genug gefreut. Ich habe dir heute früh gesagt, ne, wie viel dein PC, da musst du es gleich nochmal live gucken, dein PC, also die Hardware, ja, die wir für deinen PC, der so toll ist und für den du mir so dankbar so bist, für die Hilfe auch.
Das ist also in Worte nicht zu fassen.
Die Einzelteile aktuell, ja, 2787 Euro. Ja.
Was kann ich mehr, was wir dafür bezahlt haben?
Seit.
War das weniger?
34 Euro mehr. Seit 11.8.
Boah! Ja? Boah! Mensch! Eigentlich sollte ich ihn jetzt wieder verkaufen und dann zurückkaufen, wenn die Preise gefallen sind, oder?
Das Mainboard 22 Euro teurer geworden, ja. Keyboard teurer.
Der PC Gehäuse teurer, Bull Market also. Jetzt direkt ausnutzen.
Ja, der Arbeitsspeicher 13 Euro teurer, das ist echt krass. Also also du hast zu einem guten Zeitpunkt gekauft. Aktuell steigen die Preise für so NAND-Flash wieder und Gerüchte halber werden auch die Grafikkartenpreise jetzt gegen Ende des Jahres wieder steigen.
Noch ein paar Wochen, wie gesagt, dann verkaufe ich ihn mit Gewinn und dann buy the dip, ne? Wenn es dann nächstes Jahr eben wieder in der Talsohle ist, dann kaufe ich ihn einfach nochmal mit einer 4090.
Ja. Also wirklich mit PC-Hardware spekulieren ist das Dümmste überhaupt. Go ahead. Ja. Das ist wie.
Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich bin mir sicher, das ist total berechenbar.
Das ist wie. Das ist wie mit Frischmilch spekulieren, ne?
Das ist ein sensationeller Vergleich. Sehr gut. Sehr, sehr gut, ja. Wundervoll. Ja, das ist eigentlich der perfekte Abschluss, würde ich sagen. Dom ist sowieso schon die ganze Zeit irgendwie still, ich weiß gar nicht.
Der muss mal seinen PC upgraden.
Meccabellum nehme ich an.
Dom, dein PC, ja, ich habe Upgrade-Ideen, ja. Ich habe Upgrade-Ideen.
Ja, ich, hast du auch Geld? Dann, ich nehme beides. Dann.
Ich habe keine Ideen mehr.
Sebastian ist mehr der Ideas-Man. Ja. Der Money Guy ist jemand anders.
Ich hätte gedacht, ich würde mich als deine Muse vorschlagen diesbezüglich, ja. Das heißt, ich würde bei dir wohnen.
Aber dann
ist mehr so ein Bill Kunkel, wenn du verstehst. Dann,
oh,
also dann.
Also.
Es gibt neue Perspektiven auf dein Leben und du handeln musst du dann selbst.
Ja.
Ja, und danach krempel ich alles um, was ich mir vorgenommen habe.
Von Bill Kunkel hast du ja auch noch keine Überweisung erhalten.
So, war wieder schön.
Okay, also, dann, liebe Capybaras da draußen, das soll es gewesen sein. Wie immer, vielen Dank für eure extrem überdurchschnittlich großzügige Unterstützung. Seid gewiss, wir wissen es zu würdigen und hoffentlich alle anderen Menschen auch. Die profitieren ja auch davon, dass unser Durchschnitt hier so hoch ist, dass der Preis da bleibt, wo er ist. Bis auf Weiteres. Ich danke euch dafür und alle anderen auch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.